Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem NBA-Podcast ins Gesicht von Staudemeyer. Und da ich weiß, dass dieser Take gerade sich wirklich nur an unsere wunderschönen Patroneten richtet, ja, direkt nochmal sagen, Jungs und Mädels, mein Gott, wir sind sowas von glücklich. Und ja, weil wir natürlich auch hyped waren und sind in dieser Episode, wollen wir euch kurz mal vorstellen, was wir heute eigentlich alles gemacht haben. Wir hatten die Denver Nuggets mit dabei, wir hatten die Miami Heat, wir hatten auch noch zusätzliche Themen, wird Arne, glaube ich, gleich drauf kommen. Aber erstmal müssen wir wirklich nochmal einen virtuellen Kuss auf die Nuss oder auf Geschlechtsteil eurer Wahl verteilen, weil euer Support in den letzten Wochen, in den letzten beiden Monaten war einfach schlichtweg überragend. Schönen Dank an der Stelle schon mal.
Zu 100%. Also ihr 546 seid die 546 schönsten Menschen in komplett Mitteleuropa. Falls jemand von euch außerhalb dieser Region liegt, tut es mir leid, dann gehörst du auf jeden Fall dazu.
Es kommt dann bist du wahrscheinlich sehr hässlich.
Es kommen noch zwei on top und das sind Dirk Wilhelm Funk und Arne Torbentegen. Ich würde uns damit reinwerfen. Also maximaler Support ist absolut überragend. Wir feiern das extrem, wie ihr das ganze Ding hier mitbegleitet. Was haben wir heute noch gemacht? Ich habe den guten Dirk Funk, den ihr am anderen Ende hört, auf den Stuhl gesetzt, auf den Blinker-Links-Stuhl und habe ihn ein bisschen malträtiert und gefragt, was eigentlich die Sachen sind, die mich gerade bewegen und wie er dazu steht. Also wer ist eigentlich der beste Koch der Liga? Welcher NBA-Spieler ist der beste Koch?
Sensationell. Ich tue das eigentlich lieber meiner Frau überlassen, weil die sehr, sehr kocht.
Weil sie, Shoutouts gehen raus an Andi Brehme, weil seine Frau sehr, sehr kocht auf jeden Fall. Welcher NBA-Spieler ihn am meisten enttäuscht hat, habe ich ihn gefragt. Und Blinker-Links ist ein Ding, da geht das Schlag auf Schlag. Also hast einen guten Job gemacht, finde ich, um dir das hier auch nochmal mitzugeben. Hat mir großen Spaß gemacht. Wir sind am Ende natürlich abgedriftet. Was macht Klay Thompson nach seiner Karriere? Wie lebt Marco Bellinelli eigentlich heutzutage? Und hinten raus auch nochmal off-topic-seitig abgedriftet, aber ganz ehrlich, gerade ihr Patrioneten, die uns ja auch hören, weil wir dieses wunderschöne neue Lirum-Larum-Format haben, was demnächst wieder kommen wird. Ihr werdet es uns verzeihen, ihr werdet es hoffentlich sogar feiern. Wir sind hinten raus nochmal ein bisschen abgeschweift, kann Fünkli gerne nochmal was zu erzählen. Ich küsse eure Nüsse und es war mir ein Fest.
Ja, ihr werdet es einfach hören. Ich meine, ihr hört ja eben Zweifel alles zu Ende. Eine tief moralisch-ethische Diskussion rund um den Black Friday, Cyber Monday, keine Ahnung, wie man die ganze Scheiße nennt. Unsere Meinung dazu hatten wir auch schon bei Lirum Larum in unserem ersten Off-Topic-Preview, unserer großen Premiere. Also, aber dazu nochmal ausführlich. Hört einfach rein, war auf jeden Fall stabil und jetzt erstmal viel Spaß mit der Episode. Ich weiß einfach nicht, wie ich anfangen soll. Oh Gott. Okay, ich fange jetzt einfach an mit Hallo Arne, ich hoffe, du hattest eine schöne Woche und ich hoffe, du vermisst mich noch ein kleines bisschen, weil wir hatten ja letzte Woche ein schönes Wochenende. Jetzt musstest du wieder in die Arbeitswelt einsteigen. Also frage ich dich direkt mal, wie war das so für dich? Hast du es einigermaßen vertragen können? Und natürlich hat sich die Entscheidung, nicht an der Sonntagnacht den Night Train zu nehmen, hat sich die gelohnt? Das ist schon mal ganz wichtig für mich.
Ja, mein Lieber, ich hatte eine maximal mittelmäßige Woche, würde ich sagen. Und selbstverständlich vermisse ich dich schon wieder in deinem wunderschönen Bergdorf, in dem du dich da eingenistet hast. Die Entscheidung, ehrlicherweise, in dem Moment, als ich sie getroffen habe, war sie richtig. Im Nachhinein war sie vielleicht sogar falsch, wobei ich nicht wüsste, was passiert wäre, wenn ich sie doch andersrum getroffen hätte. Also die Idee, tatsächlich mich sonntagabends wahrscheinlich halbwegs angescheppert irgendwie in Zug zu setzen und dann montagmorgens hier anzukommen in Hamburg und mehr oder weniger straight ins Büro zu fahren oder nochmal schnell zu duschen und dann ins Büro zu fahren, um dann eine für mich sehr, sehr, sehr intensive Arbeitswoche zu bestreiten, die am Mittwochmittag, glaube ich, schon auf meiner Uhr dann mehr oder weniger die 40 Stunden voll hatte. Also das war auf jeden Fall sportlich, beziehungsweise ist es weiterhin. Weiß ich nicht, ob ich das ernsthaft überlebt hätte. Aber ich habe es dann eben nicht so gemacht, bin Sonntagabend nach Hause gefahren, hatte eine ziemliche Odyssee hier, habe 7,5 Stunden, glaube ich, gebraucht, bis ich wirklich zu Hause war, war dann um 2:30 im Bett, vollkommen zerscheppert und Montagmorgen rumgelaufen wie eine Leiche. Also wahrscheinlich wäre das Ergebnis dasselbe gewesen, bloß wir hätten ein bisschen mehr Spaß gehabt. Kannst du vorher nicht wissen. Kannst du auch nicht ahnen, dass mein Zug Ewigkeiten Verspätung hat und ich hier dann wirklich mitten in der Nacht aufschlage und dann noch nicht wirklich pennen kann. Also das kam auch noch on top dazu. Hätte ich wahrscheinlich einfach den Night Train nehmen sollen und mir ausreichend Rotwein bei dir zu Hause reinkelchern sollen und dann einfach eine Runde versuchen sollen zu pennen. Hinterher ist man immer schlauer, ne?
Hat, glaube ich, Mario Basler gesagt. Das ist immer so tatsächlich, wobei ich da inzwischen, also ich würde es ganz gerne so ein bisschen als Lebenslektion einfach mal weitergeben, weil im Zweifel war es bei mir halt die letzten Male wirklich immer so, immer wenn ich davor war und ich war eigentlich auch eher immer so ein Typ, der dann die Komfortzone-Entscheidung gemacht hat und dann sogar, obwohl, ich weiß nicht, ich frag mal 100 Leute, die mich inzwischen so ein bisschen kennengelernt haben, ob sie mich als kategorisch so vernünftig einstufen würden. Ich weiß nicht, wie da die Antwort austrifft, aber ich würde schon behaupten, dass ich da eigentlich eher dann oft die vernünftige oder halt die Komfortzone einfach so, ja nee, ich glaube, das ist dann ein bisschen zu krass, Entscheidung getroffen habe. Und ich habe einfach irgendwann mal damit aufgehört, weil gerade bei so Sachen, genau das, was wir gerade beschrieben haben, mein Gott, dann bist du halt mal ein bisschen mehr im Arsch. Arsch, aber halt genau dieser Faktor, wir hätten höchstwahrscheinlich noch ein bisschen mehr Spaß oder ordentlich Spaß zusammen gehabt am Sonntag, ist im Nachhinein für mich immer wichtiger und entscheidender, als jetzt halt, ja, dann bist du halt mal 20% mehr im Arsch für die Woche. Also ich konnte es voll verstehen, will dir auch im Nachhinein keinen Vorwurf machen, aber das abstrahieren und vielleicht auf ein, zwei andere Lebenspunkte oder Lebensmomente dann vielleicht mal ein bisschen zu nehmen für alle, das wäre eine gute Sache.
Finde ich grundsätzlich den 100% richtigen Ansatz. In dem Moment würde ich es trotzdem jedes Mal wieder so machen, weil ich eben nicht nur einfach ein bisschen zerscheppert war, sondern tatsächlich den wichtigsten Arbeitstermin der letzten 2 Jahre für mich hatte und 2 Tage 14 Stunden am Tag am Stück geknüppelt habe und hier Kundenbesuch hatte etc. Das wäre einfach mit dieser Nacht in den Knochen, hätte ich das wahrscheinlich richtig amtlich in den Sand gesetzt und hier schön eingekackt. Von daher war das, es war die richtige Entscheidung.
Dann hättest du nicht mal selber kündigen müssen, wäre doch perfekt gewesen. Also es hätten sich tausende von Menschen in Deutschland gefreut, weil dann musst du nicht mehr selber überlegen, ja, ob du einreichst oder nicht, dann wäre es halt vorbei gewesen. Und dann würden wir jetzt hier wahrscheinlich schon wieder zusammen sitzen und an unserem Businessplan schreiben.
Weißt du überhaupt, was ein Businessplan ist?
Ja. Ich habe mal bei Wikipedia einen Artikel gelesen, Bruder.
Ah, herrlich. Nee, ich hatte aber ein fantastisches Wochenende bei dir. Auch wenn es natürlich zu kurz war, aber mein Gott, das wussten wir ehrlicherweise vorher, dass es zu kurz sein würde. Und es das ein oder andere Tief gab, was eher so an deiner Volleyball-Performance lag, die wir uns ein bisschen anders vorgestellt haben. Aber sensationelle Tage gehabt bei dir da unten und hätte das noch locker 2 Wochen durchziehen können. Wir haben unseren ersten gemeinsamen Twitch-Stream gemacht. Also wer das noch nicht gesehen hat, guckt euch das VOD oder VOD oder wie auch immer man es nennt an. Geht auf den Kanal, auf Videos und zieht euch das rein. Wir haben zusammen gekocht, was ziemlich lustig und ziemlich unterhaltsam war. Danach haben wir dann noch echt eine Runde Off-Topic-Stream gemacht, hat mir riesigen Spaß gemacht, einen Podcast haben wir aufgenommen, haben ein bisschen Buddy-Time gehabt, haben uns das gut gehen lassen, haben mit dem großen Alex Walkenhorst 745 Liter Bier getrunken in 3 Tagen.
Vor allen Dingen, also, ja. Ich musste ein bisschen nachlassen, das war im Nachhinein ein großer Fehler, auch da hätte ich sagen müssen, die beste Entscheidung wäre gewesen, am Samstagnachmittag mit euch ans Glas zu gehen und dann stehe ich halt mal mit 1-2 auf dem Spielfeld. Das hätte im 100%. Nachhinein halt nichts geändert, aber es hatten wir schon das Thema, dass ich da tatsächlich, obwohl natürlich Amateursport und so weiter, ich da eigentlich mal recht seriös rangehe und sogar mit zu faxen anfange, wie halt das Essen vorher perfekt time und mir auch Gedanken darüber zu machen, welche Nährstoffe brauche ich noch mit so Heiß-Kalt-Duschen hier, um so ein bisschen noch Blut, Durchblutung zu fördern in den Beinen, damit du dich frisch fühlst und alles und Spaß und am Ende war es wieder alles für die Katz. Naja, gucken wir mal. Aber ansonsten, diese Twitch-Geschichte will ich jetzt nochmal kurz aufgreifen. Ich will da nicht jedes Mal Werbung für mich machen, aber letztendlich gibt es wirklich keinen Grund dafür, weil wir wissen ja, was wir für Hörerzahlen haben. Ich weiß auch immer noch, was ich theoretisch für eine Reichweite auf YouTube habe, wovon ja auch viele rübergekommen sind zum Podcast und es ergibt einfach zu 0% Sinn, dass wir, obwohl es zwar natürlich alles großartig läuft, dass wir bei Twitch, glaube ich, auf unserem Kanal 1.700 Follower zumindest nur haben. Ich meine, das heißt ja nicht, dass ihr direkt abonnieren müsst. Wenn ihr Amazon Prime frei habt, macht das meinetwegen natürlich auch, bevor es auf der Straße liegt. Aber jeder jetzt mal einmal kurz auf diesen Follow-Button drücken. Weil ihr werdet ansonsten so Highlights verpassen, wie Arne und ich im Kochstream, was wirklich ein richtig geiles Ding war. Dann Sonntagabend war Arne ja auch nicht mehr dabei, aber für alle Fans unserer Quiz-Rubriken, da hatten wir wirklich einen richtig, richtig schönen Quizabend mit auch interessanten Fragen, die mit Sicherheit auch viele von euch nicht direkt richtig beantwortet hätten können. Also schaut da auf jeden Fall mal rein und lasst ein Follow da für die nächsten Highlights, wie auch andere am nächsten Sonntag, aber das werde ich jetzt nicht pluggen, sondern mache ich am Ende der Episode, damit wir auch nicht zu viel Promotion haben.
Ja, zu 100% Einsatz muss ich dazu noch sagen, weil ich glaube, das ist in der Gesellschaft, jetzt wird es schon wieder richtig deep, jetzt kommt Deep Talk. Also wir brauchen eigentlich mal so einen Einspieler für Deep Talk. Ich glaube, dass es in der Gesellschaft noch sehr verankert ist, dass man Twitch für so eine absolut geekige, reine, pure Gaming-Plattform hält und da deswegen irgendwie Berührungsängste hat. Das kann ich verstehen, weil das war es, glaube ich, ein paar Jahre lang auch und die Leute, die Twitch viel benutzen und da viel streamen oder sich Streams angucken, kommen natürlich häufig auch aus dieser Gamer-Szene, aber ehrlicherweise gibt es da mittlerweile so krass viel Content, der überhaupt nichts mit dem Thema Gaming zu tun hat und der eigentlich nur dazu geführt hat, dass Twitch mittlerweile halt mehr oder weniger so ein besseres YouTube ist, wo du halt viel livestreamen kannst und dir danach irgendwie VODs reinziehen kannst. Also ich glaube, viele Leute haben da wirklich diese Berührungsangst, weil sie denken, sie umgeben sich dann auf einmal mit so einem Umfeld von Leuten, die 17,5 Stunden am Tag World of Warcraft spielen oder was man heutzutage so spielt. Ich bin da zu 100% raus. Man kann auch einfach auf Twitch ganz normal sich Videos angucken, wie man das auf YouTube auch macht, nur dass es halt ein lilanes und kein rotes Logo ist. Also springt über euren Schatten, gönnt euch, macht euch einen Twitch-Account oder auch nicht und guckt halt ohne Account, kann man auch machen. Folgt unserem, ich sag einfach mal unserem Kanal. Ich würde sagen 97% dein Kanal, 3% mein Kanal. Also ist es de facto unser Kanal. Und bleib da ein bisschen dabei, das ist echt, das lohnt sich.
Ja, und jetzt muss ich es dann nämlich doch nochmal direkt sagen, weil ich befürchte, jetzt, wo du es sagst, kommt mir gerade noch mal im Kopf, es wird mit Sicherheit auch noch mal ein paar 100 geben, die wahrscheinlich denken, dass ich da irgendwie 2K zocke oder so ein Scheiß. Also selbstverständlich nicht. Letztendlich bekommt ihr auf Twitch 3 bis, ja, fast eigentlich schon 5-mal die Woche über mindestens 2 Stunden, eher mal ganz gerne 4 und auch mal ganz gerne 5, zusätzlichen kostenfreien NBA NBA-Content und dazu geht's auch manchmal dann auch natürlich nochmal steil Richtung Off-Topic und dann haben wir da ein bisschen Spaß zusammen. Und es waren jetzt wirklich schon viele Leute dabei, die rückgemeldet haben, ey, ich bin zum ersten Mal auf Twitch, ist ja mega geil hier, war mir vorher gar nicht bewusst. Leute, die schreiben, ich habe noch nie in einem Twitch-Chat irgendwas gemacht, habe ich vorher übrigens auch nicht, die jetzt aber sagen, ey, mit der IGVS-Community macht das so Bock, da im Chat ein bisschen hin und her zu texten und sich da gegenseitig kennenzulernen, dass ich das jetzt auch seitdem mache und von daher und letztendlich, ja, ist es schönes Entertainment, was man da liefern kann, unter anderem wie am Sonntag, jetzt plugge ich es doch, meine erste große Call-In-Show. Ich bin ja ein riesen Domian-Fan, da haben wir ja schon drüber gesprochen, musst du mal gleich sagen, aber mich hat Domian wirklich in der Jugend so ein bisschen begleitet. Nie, dass ich da irgendwie selber Sorgen hatte und irgendwie angerufen habe bei ihm, aber ich habe das mir nachts echt reingezogen. Ich war auch immer so ein Typ in Insomnia, ehrlich gesagt, so ein bisschen wie du natürlich auch, das haben wir auf jeden Fall gemeinsam und bei mir war es dann echt immer regelmäßig die Nächte, obwohl ich nächsten Tag irgendwie 6, 6:30 raus musste zur Schule, hing ich da teilweise noch bis 3 und nach den sexy Sportclips kam dann halt Domian und hat mir das dann halt reingezogen. Ja, und viele entspannte Abende gehabt. Ich finde wirklich, der macht das großartig und da will ich am Sonntag die erste und es soll ein Classic bleiben und regelmäßig einmal im Monat, zweimal im Monat, dann meistens immer schön am Sonntag, weil es halt der spezielle Tag ist, weil ich die meisten Zeit haben. Ja, die Hommage an Domian, Namen dafür gibt's noch nicht, aber deswegen das erste Mal am Sonntag, also alle, die jetzt nicht Patreonierten sind, ist natürlich immer ein bisschen bitter, die haben es jetzt wieder verpasst in dem Sinne, da müsst ihr jetzt dringend auch das Wort euch direkt nochmal reinziehen, neben dem Kochstream, neben dem Quizabend, da auch nochmal das nächste Wort reinziehen, habt ihr schon wieder 7 Stunden Content nochmal zusätzlich, also beschwert euch nicht, dass ihr zu wenig von IGVS habt, das ist auf jeden Fall nicht der Fall.
IGVS ist das größte Comeback seit Jürgen Domian auf jeden Fall. Um das bei Twitch vielleicht gerade diesen, ich will jetzt auch hier gar nicht, wir wollen nicht am Anfang immer nur 5 Minuten über uns selber reden, aber irgendwie passiert es dann doch, weil man, glaube ich, manche Dinge einfach nochmal erklären muss. Gerade dieser Community-Gedanke ist eben der, der auf Twitch riesig ist. Das funktioniert auf YouTube viel schlechter. Also im Prinzip all diejenige, wollte ich gerade sagen, geil, ey, mein Gehirnzentrum, mein Sprachzentrum im Gehirn ist komplett lahmgelegt seit den letzten 3 Tagen. Also all diejenigen unter euch, die gerade in der Facebook-Gruppe zum Beispiel feiern, sich mit anderen Leuten auszutauschen, zu diskutieren, aber auch mit uns in Interaktion zu treten. Genau dafür ist Twitch perfekt, weil das ist eben genau das, was da passiert. Man hängt ein bisschen zusammen ab. Du bist mehr oder weniger der Moderator, der Gastgeber. Eigentlich lädst du die Leute in dein Zuhause ein, virtuell, und ihr guckt zusammen NBA oder beschäftigt euch mit der NBA oder unterhaltet euch drüber und diskutiert und du kannst Fragen beantworten und die können untereinander diskutieren. Also gerade dieser Austauschgedanke ist auf Twitch einfach sensationell groß. Von daher, wer Bock hat, nicht mehr alleine zu sein, montagmorgens im Büro und sich irgendwie über die NBA auszutauschen, der kommt eigentlich an diesem Twitch-Stream, diesem Format von dir, von uns eigentlich nicht mehr vorbei. Und um deine Frage zu beantworten, Jürgen Domian, habe ich nie so richtig bewusst, glaube ich, konsumiert. Also natürlich, jeder kennt den Mann. Der ja, ist
60 Kilo Hack und so weiter, die viralen Dinger kennt wahrscheinlich fast jeder.
Das, glaube ich, ist das, was ein bisschen schade ist, dass man vor allem die Sachen kennt, wo irgendjemand anruft und sagt, er hat sich irgendwie eine Rose vorne in die Eiche geschoben, kriegt ihn nicht wieder raus und irgendwie tut's weh und so. Also halt diese Geschichten. Ich glaube, dass dieser Mann wirklich einen großen Wert tatsächlich für das gesellschaftliche Miteinander geleistet hat, weil er einfach eine Anlaufstelle war für sehr, sehr, sehr viele Menschen mit sehr realen, teilweise natürlich auch lustigen Problemen, wie ich krieg irgendwie den Hamster nicht mehr aus meinem Hintern, keine Ahnung, aber eben oft auch mit wirklich realen, alltäglichen Problemen, die eine Anlaufstelle hatten und die da gut versorgt wurden. Und es ist ja nicht nur so, dass er dann da stand und irgendwie 3 Sätze dazu gesagt hat, sondern im Hintergrund gibt es dann eben psychologische Betreuung und was nicht alles, wo die Leute mit richtig ernsten Problemen dann weitergeleitet wurden und die, wo die Probleme vielleicht nicht so ernst waren, dass sie irgendwie wirklich therapiert oder besprochen werden müssen, die nur mal jemanden haben wollten, um sich auszutauschen, der ihnen zuhört und der irgendwie mit einer riesigen Empathie einfach da ist und das so hinnimmt und sich damit beschäftigt. Mega geil, mega der geile Typ. Also ich feiere das, ich fand's schade, als er irgendwann aufgehört hat. Ich find's geil, dass er wieder da ist, glaube ich, wenn er immer noch da ist. Wirklich ein guter Mann. Also der Mann ist eine 9,5/10.
Ja, das schön hast du es auf jeden Fall gesagt. Also der ganze Take auch nochmal am Anfang mit, das ist wie, man lädt sich die Leute ins Wohnzimmer ein, hat mir alles sehr gut gefallen. Und ja, das ist auf jeden Fall so. Domian ist ja auch wirklich viel Seriöses. Der Mann ist, was so Public Figures angeht, einer der Vorreiter, wenn es darum geht, da Flagge zu bekennen und zu sagen, ja, ich setze mich dafür ein, dass Sterbehilfe eigentlich in Deutschland schon längst geben sollte für alte Leute. Und wie viel er da schon Content gemacht hat und mit alten Damen gesprochen hat, die gesagt haben, ach, ich würde es eigentlich so gerne beenden, aber ich darf es eigentlich nicht. Und so schon eine, das ist so ein Riesenthema. Ey, ganz ehrlich, da bin ich am meisten halt wirklich mehr oder weniger einzig und allein durch Domian überhaupt angefangen, erst mit auseinanderzusetzen. Also das ist eine schöne Sache. Und dann kommt da halt immer so was Klamaukiges auch nochmal dazu. Ist ja auch in Ordnung. So wie jetzt auch auf dem Discord-Server, IGVS Discord-Server, kriege ich ein Video geschickt, worauf ich mal reagieren soll im Stream. Dann ist das wirklich ein Anruf bei Domian. Johannes 47 pisst ins Waschbecken statt in die Toilette. Inwiefern das jetzt vielleicht auch im Zusammenhang zu uns steht, wissen natürlich fast alle von von euch, aber wir wollen jetzt nicht drüber reden.
Der erste wirkliche Waschbecken-Influencer des Landes, ey, finde ich großartig. Ich will so langsam aber sicher die Transition zum Thema NBA finden, denn manche unter euch hören uns vielleicht auch deshalb,
ja, jetzt kommt der Timestamp. Jetzt also herzlich willkommen, dass ihr jetzt eingeschaltet habt zum NBA-Talk, weil jetzt kurz vorher war der Timestamp und jetzt legen wir los. Okay, du darfst.
Es ist noch kein NBA-Take, ich muss noch mal ein bisschen was vorwegschieben, denn wir haben ja in den letzten Podcasts angefangen damit, iTunes-Bewertungen bzw. Podcast-Bewertungen auf welcher Plattform auch immer, ich weiß gar nicht, ich glaube, man kann sie nur bei iTunes abgeben in der Podcast-App, vorzulesen, um uns dafür auch stellvertretend zu bedanken für diejenigen unter euch, die sich die Mühe machen, wobei so groß ist die Mühe ehrlich gesagt gar nicht, aber die wirklich hingehen, uns den Gefallen tun und uns damit unterstützen, dass sie uns eine gute Bewertung da lassen. Eine möchte ich stellvertretend wieder vorlesen, die reingekommen ist seit der letzten Episode, wo wir auch schon ein paar vorgelesen haben, und zwar kommt sie vom guten Malte44, hat die Überschrift Mellow for Three. Wie real das ist, ob das T ist oder doch real, reden wir vielleicht nachher nochmal drüber. Seine Bewertung heißt: Dieser IGVS-Moment, wenn zwei honorige Gönjamins wieder vom Allerfeinsten abliefern. Just the process, Kuss geht raus. Fand ich schön, habe ich mich sehr gefreut, ja, weil Gönjamin wirklich ein maximal unterbewertetes Wort ist. Also mein Lieber, vielen Dank für die Bewertung und auch vielen Dank für die anderen, die in der letzten Woche noch eine rausgehauen haben. Bleibt einfach am Ball, haut weiter Bewertung raus, freut uns, wir feiern das, es hilft uns und vielleicht kriegt ihr hier eure 30 Seconds of Fame im Podcast, wie der gute Malte44, hochverdient auf jeden Fall.
Ja, und Mello, um es direkt mal aufzugreifen, da würde ich mal direkt wehtun oder meine Stimme für abgeben, dass wir das heute auf jeden Fall nicht machen. Wir hatten jetzt die Kritik oder wir hatten jetzt nach 2 Spielen Sample Size, wir können jetzt nicht schon wieder nach 4 machen. Da gab es eine katastrophale Leistung, die wir bisher nicht kommentiert hatten, jetzt waren 2 gute und sogar eine sehr gute Leistung von Mello mit dabei. Und ich würde sagen, wie gesagt, ich bin der Erste, der irgendwann sagt oder zugibt, ey, ich lag falsch, Mello hat genau das und das gemacht, worüber wir gesprochen haben und ich habe ihm Unrecht getan. Dann mache ich's, aber ich finde, die Sample Size ist zu klein und ich habe jetzt keinen Bock, immer Woche für Woche die letzten 3 Spiele von Mello zu analysieren. Das ist dann irgendwann, glaube ich, ein bisschen doof, auch für alle, die es vielleicht gar nicht so sehr juckt. Tatsächlich wird es ja auch viele geben. Von daher warten wir nochmal 2-3 Wochen und dann das nächste Mal freigeschaltet wieder einmal über Mello reden.
Darauf wird's auch gar nicht hinauslaufen, beziehungsweise darauf wollte ich nicht hinaus, aber du wirst dich dieser Thematik nicht 100% entziehen können, denn ich habe für dich heute unsere, ich würde sagen, ich lehne mich mal einfach aus dem Fenster und sage, unsere beliebteste Rubrik, unsere aktuell beliebteste Rubrik im Power Ranking ganz weit oben, Blinker links vorbereitet und eventuell wird ein Randthema davon auch Kamel
sein.
Also du kommst ja nicht komplett raus.
Super, hätten wir vielleicht vorher mal besprechen sollen. Nein, aber Quatsch, darum geht's ja genau bei Blinker links, dass ich nicht weiß, welche Themen kommen und ich würde eigentlich fast sagen, also außer du widersprichst mir, letztes Mal war es ja eigentlich ganz schön, dass wir das als Einsteiger benutzen, oder? Weil dann automatisch ein paar Themen aufkommen, über die wir dann wahrscheinlich dann im Nachgang noch ein bisschen ausführlicher reden werden. Also außer du vetost das jetzt, dann fangen wir mit was anderem an. Wäre, glaube ich, Blinker Link jetzt eine ganz schöne Sache.
Blinker Links als Opener ist so, wie man jedes vernünftige DJ-Set mit einem Track von DMX eröffnen sollte. Das ist einfach der einfachste, okay, Einstieg in einen gelungenen Abend. Von daher 100%, ohne Scheiß. Also eins in Chat, wer der Meinung ist, DMX als Opener für ein Set, egal in welche Richtung das danach geht, 100% legitim. Aber ja, lass uns anfangen mit Blinker Links. Du knallst den Einspieler raus, falls du ihn vorbereitet hast. Und für diejenigen unter euch, die nicht wissen, was jetzt passiert, ich habe Dirk 10 Fragen, Aussagen, was auch immer präsentiert. Und es geht hier wirklich Rapid Reaction-mäßig darum, dass ich eine impulsive, sofortige Antwort dazu haben will. Je nachdem, wie diskutabel die danach sind, und häufig sind sie das, weil das Gehirn dann doch einem hier und da mal so einen kleinen Streich spielt und relativ schnell irgendeinen Schwachsinn raushaut, werden wir danach noch ein bisschen ins Detail einsteigen. Aber im Prinzip ist das hier wirklich Blinker Links, Fuß aufs Gas. Das passiert im Einspieler auch gleich, ne? Glaube ich.
Ich meine, ja.
Und dann geht's ab. 7. Gang und auf geht's. Also hau raus das Teil. Zehn Fragen sind's, mein Lieber. Ich hoffe, du bist gut angeschnallt. Wir fangen an. Auf geht's. Luka Doncic führt die Mavs gerade zur besten Offense der Liga in den ersten rund 20 Spielen. Welches Team wird am Ende der Regular Season die beste Offense der Liga stellen?
Ich würde gerne die Wizards sagen, weil sie auch nicht weit davon entfernt sind, aber die langweilige Antwort sind wohl die Rockets.
Wir bleiben einen weiteren Moment bei den Mavericks. Luka sieht überragend aus bisher, Kristaps Porzingis kommt langsam besser rein. Danach wird's im Roster trotzdem ein kleines bisschen dünn. Wenn du dir einen dritten Star für die Mavs aussuchen kannst, wer wäre das?
Ich hab's schon ganz oft gesagt und die einzig richtige Antwort für mich wäre Gary Harris. Das wäre wirklich der perfekte Mann für den Flügel, auch neben Luka, der defensiv ein bisschen kompensieren kann. Da würde mir wirklich die Hose und vielleicht auch das Rektum aufgehen.
Du musst dich für deine eigene Franchise für einen der nächsten beiden Big Men entscheiden für die nächsten Jahre. Domantas Sabonis oder Bam Adebayo?
Bam Adebayo auf jeden Fall. Und das ist ein Lob, weil ich mag Sabonis, habe ich ja schon oft genug gesagt, wirklich sehr gerne.
Kyrie Irving ist vor kurzem erneut durch, sagen wir mal, etwas seltsame Instagram-Posts aufgefallen. Er hat eine kleine Vergangenheit mit anderen Themen gehabt, links, rechts. Mit welchem anderen NBA-Spieler chattet Kyrie Irving regelmäßig über Verschwörungstheorien?
Keine Frage. Ich könnte mir tatsächlich ganz gut James Johnson vorstellen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe so das Gefühl, der wäre vielleicht ein Kandidat dafür. Ich glaube, der ist auch ein bisschen spirituell. So würde ich ihn jetzt einschätzen. Ich glaube, die hätten schöne Diskussionen, die beiden.
Carmelo Anthony geht letzte Nacht für 19 Punkte in drei Vierteln und findet offensiv so langsam, aber sicher seinen Rhythmus. Ich will von dir wissen, wie hoch wird sein Season-High dieses Jahr?
Ich glaube, er wird einmal für 30 plus gehen. Ob es am Ende des Tages ein Win wird oder ob es schön sein wird, ist eine andere Frage. Aber ich kann mir vorstellen, dass Melo 34 rausknallt.
Wenn Trae Young morgen sich per Twitter einloggt und I don't wanna be here twittert, bei welchem Team willst du den Boy am liebsten sehen?
Es ist zwar komplett unrealistisch, aber wo ich ihn wirklich gerne sehen würde, wäre bei Pop im letzten Jahr, vielleicht nur den letzten beiden, dann sage ich die Spurs.
Steven Adams, Mike Conley und Aaron Gordon könnten so ein paar der Kandidaten sein, um die es gleich gehen kann. Welcher NBA-Spieler hat dich bisher in diesem Jahr am meisten enttäuscht?
Na komm, also ich hätte eh drüber geredet, tatsächlich, aber ich sag's jetzt einfach mal und bin gespannt, was du dann gleich später dazu sagst. Ich sag ganz ehrlich, ich komme zwar vielleicht ein bisschen salty, ein bisschen butthurt wegen Ricky, aber ich sag Mike Conley.
Die Spurs sind weiter im freien Fall und haben 9 der letzten 10 Partien verloren. Pack deine Eier auf den Tisch, sehen wir die letzte Coaching-Season von Greg Popovich.
Wenn sie die Playoffs verpassen, ja, wenn nein, nein.
DeAndre Jordan hat sich auf YouTube kürzlich einer Koch-Challenge gestellt und hat sich an veganen Schoko-Banane-Pfannkuchen probiert. Welcher NBA-Spieler ist der beste Koch?
Boah, das muss ja eigentlich, also Serge Ibaka hat ja da auch so eine Show, der kocht zwar mal sehr exotisch, aber glaube ich auch nicht schlecht. Da würde ich eigentlich fast sagen, einer der Spanier, obwohl das sind immer die Mütter, die nur gut kochen können, oder? Bei den Spaniern oft, das ist ja schon immer noch so ein bisschen so, dass man dann am Ende zu Mama oder zu Oma geht für die wirklich guten Sachen. Dann gehe ich, ey, im Zweifel muss es ein Italiener sein und da denke ich natürlich jetzt an Marco Bellinelli, mal so eine schöne Pasta von Marco, das wird glaube ich was Gutes. Im Zweifel kocht halt auch seine Mom, dann wird es auf jeden Fall lecker.
Klay Thompson hat sich letzte Nacht als Reporter im Postgame-Interview mit Omari Spellman bewiesen, würde ich sagen. Welchen anderen Job wird Klay nach seiner Karriere machen?
Oh, hier. Hundezüchter oder Hundetrainer, ich weiß es nicht, aber es soll kein anderer werden, weil ich fand das wirklich auch 10 von 10, Klay, der gestern in der Funktion, das war überragend.
Sehr stabil, damit sind wir am Ende von Blinker Links angekommen. Ich weiß nicht, wie hoch dein Puls gerade ist. Ich finde das immer wahnsinnig aufregend.
Druck ohne Ende, ich wollte gerade sagen. Aber wirklich ein Shoutout geht raus. Man merkt, dass du heute bei der Arbeit scheinbar ein bisschen Gleitzeit hattest, ein bisschen Freiraum und du dir wirklich Mühe geben konntest, weil da waren sehr interessante und charmante Fragen mit bei. Du hast sie ja notiert, von daher denke ich auch und bin mir sicher, ich hätte jetzt mit Sicherheit schon einige wieder vergessen, weil so schnell geht das hier bei Blinker Links. Aber ich mache jetzt auch nochmal, um mich kurz wieder zu fassen, den Einspieler als Ausspieler, ihr kennt's, und dann bin ich bereit und dann gucken wir uns, glaube ich, nochmal 1-2 Themen intensiver an, oder?
Machen wir. Vielen Dank auf jeden Fall für das Shoutout, für die Vorbereitung. Ich finde, du hast das wirklich überraschend erstaunlich gut gemacht, weil es war kein richtiger Brainfart dabei. Die Gefahr ist auf jeden Fall hundertprozentig da. Ich weiß gar nicht mehr genau, was ich bei der ersten Ausgabe davon gesagt habe, aber irgendwas sensationell Dämliches. Ich glaube, da war deine Frage so ungefähr, wenn du 2 NBA-Spieler zu einem mergen könntest, um den bestmöglichen Player zu haben, was würdest du machen? Und ich habe eine absurd dämliche Antwort auf jeden Fall gegeben.
Also das muss man bitte einer raussuchen. Das muss bitte einer raussuchen.
Ich glaube, es war sowas wie Jokic und Curry oder so. Also so völliger Schwachsinn. Also wo man wirklich so 50 bessere Antworten, ja. Locker impulsiv
hätte. Harrison Barnes und Harrison Barnes, Sachen, meinst du?
Das ist safe. Kendrick Nunn und Tyler Herro. Und schon bist du durch. Über die Heat werden wir nachher auf jeden Fall auch noch ein kleines bisschen reden. Nee, ich finde, ansonsten hast du es gut gemacht. Die Rockets fand ich ein bisschen lame Pick als beste Offense, aber ist wahrscheinlich der rationale Pick, den man irgendwie machen muss. Die Mavs gerade, deswegen habe ich die Frage überhaupt mit reingenommen, 116er O-Rating, also maximale Shoutout geht da auf jeden Fall raus. Das wird wahrscheinlich nicht aufrechtzuerhalten sein. Und die Wizards, ich hatte ein bisschen spekuliert, dass du tatsächlich mit den Wizards gehst. Dass du einfach glaubst, dass die weiter so auf dem Gas bleiben und einfach sagen, ey, pass auf, wir präsentieren 117er O-Rating und 125er D-Rating, scheiß drauf,
let it fly. War gestern schon wieder gegen meine Suns, natürlich weiter ohne Baines und ohne Ayton und da, ja gut, wir werden es nicht thematisieren, wir warten mit den Suns noch drauf, da wird es mit Sicherheit auch 1-2 Leute geben, die ja so ein bisschen getriggert waren, als ich bei Twitter da mal so einen Post losgeschossen habe, die jetzt eigentlich gerne wieder vorbringen würden, ey, die sind jetzt 8-9, ja, wo bist du denn jetzt als Suns-Fan? Gut, klar, wenn die besten beiden Center fehlen jetzt über lange Zeit, müssen wir, glaube ich, nicht groß über diskutieren, aber das war, glaube ich, 136 oder so. Alter, ey, ja. So geisteskrank, was die da machen. momentan?
Sehr stabil. Bisschen Gesprächsbedarf habe ich irgendwie beim Thema Adebayo gegen Sabonis. Da warst du mir dann doch sehr doll, also sehr schnell entschieden. Also Gary Harris als dritter Star bei den Mavs müssen wir gar nicht diskutieren. 100% überragender Fit. Wobei ich über den Boy vielleicht auch nochmal ein bisschen sprechen möchte, weil der irgendwie nicht so eine richtig gute Saison hat, aber irgendwie sneaky sehr, sehr, sehr gut verteidigt, was er immer schon gemacht hat. Muss man vielleicht ein bisschen schauen, aber wäre natürlich ein Riesenfit. Und ganz ehrlich, die Mavs mit einem dritten legitimen Star, das wäre schon eine richtig schöne Nummer. Adebayo gegen Sabonis. Ich hatte vorher ehrlicherweise Sabonis gegen Steven Adams, weil ich da so ein bisschen auf deinen Steven Adams-Hype irgendwie aufspringen wollte. Der ist halt dann doch eine ganze Spur älter, dadurch fand ich es nicht mehr so richtig fair. Die beiden sind in einem ähnlichen Alter, Sabonis, Adebayo. Sabonis fliegt auch relativ solide durch die Liga.
Hätte ich aber übrigens
gerade
auch Adams Adebayo genommen. Für alle, die es jetzt interessiert, da wäre ich auch nicht auf Sabonis gegangen. Nee. Und ich mag ihn wirklich total gerne, aber ich lasse mich nicht blenden davon, dass Steven Adams da momentan Hurt spielt und so. Ja, was heißt das fehlt? Also mir fehlt nichts. Ich finde, Sabonis ist ein super Spieler und wir haben ihn auch noch nicht in seiner finalen Version gesehen. Ich meine, du musst dir mal überlegen, bei den OKC hat er gestartet als Stretch-Vierer, was einfach gar nicht seine Rolle war. Dann wurde er irgendwann umfunktioniert zu dem Bank-Center oder was auch immer. Jetzt spielt er jetzt seit anderthalb Jahren hauptsächlich neben Miles Turner und die beiden wechseln sich so ein bisschen ab. Er darf immer mehr das Game machen, was ihn eigentlich auszeichnet. Wirklich Skill zu sein als Big Man, solide Passqualitäten, Post-Up, einfach los geht's. Aber ja, also wir wissen halt noch nicht, wie gut er ist. Aber ich finde bei Bam, er ist sogar noch ein bisschen jünger, wir werden jetzt drüber sprechen. Aber Steven Adams ist für mich auch nach wie vor, und ich weiß, es gibt da viele Hater, selbst aus dem OKC-Lager, viele, die unzufrieden mit ihm sind, sage ich, der Boy ist immer noch so gut und kann so wertvoll für ein Team sein. Wenn ich jetzt sagen würde, wen brauchen die Celtics, würde ich nach wie vor sagen, lieber ein Typ Adams, als jetzt Sabonis damit reinzuwerfen. Sehen vielleicht viele anders, aber ist meine Meinung.
Stabil. Und bei Adebayo bist du wirklich so, also ist das für dich diese prognostizierte Breakout-Season? Ist sie das für dich? Er liefert, glaube ich, gerade 14,5 Punkte oder was, 10 Rebounds, erstaunlich viele Assists, also ist da wirklich sehr behende, um dieses Wort mal wieder zu benutzen, ist da wirklich flink mit den Fingern unterwegs, also zeigt da echt einen für einen Big Man sehr gut ausgeprägten Skill mit seinen Fingern, dazu defensiv sowieso irgendwie ein guter Boy, schießt 60% aus dem Feld. Es ist nicht immer super spektakulär, so im Boxscore, aber ist das für dich, fällt das für dich voll unter die Kategorie Breakout-Season, die du erwartet hast, oder hast du dir vielleicht sogar erhofft, in einem weniger flach Hierarchie geprägten Heat-Team, dass der vielleicht Richtung 20 und 10 tingelt
direkt? Nee, das wäre eigentlich maximale Doppelmoral. Wenn man jetzt anfängt zu argumentieren, ja, statistisch hätte ich gerne so 17 und 14 gesehen, dann ist es eigentlich genau das, was wir bei Andre Drummond seit Jahren kritisieren. Und das ist für mich auch eigentlich der beste Vergleich. Bam Adebayo ist jetzt schon der bessere Andre Drummond. Das ist einfach so. Und genau wie das Thema, ich bin halt einfach auch ein Fan von diesem unanspruchsvollen Center, der in der Offensive einfach super funktioniert, weil er, wie du es eben schon richtig gesagt hast, auch da sind jetzt 4,5 Assists super real in dem Sinne. Ist er einer der besten Passgeber unter allen Centern? Mit Sicherheit nicht. Er bringt da eine ganz gute Gabe mit und auch ein solides Grundtalent, aber es liegt natürlich vor allen Dingen daran, wie die Heat auch ihre Offense laufen lassen. Aber da würde ich immer so ein Typ Adebayo, der Offensive einfach super reinpasst und dazu auch einfach unterschätzt gut jetzt schon verteidigt für sein Alter. Also für mich ist Bam Adebayo jetzt schon, ich weiß nicht, ich müsste es mal durchgehen, mit Sicherheit Top 3 Center im Osten und vielleicht gehe ich sogar noch ein bisschen höher, ich weiß es nicht. Also ich finde, der Typ spielt wirklich sneaky eine richtig gute Saison und macht eigentlich, und das werden auch, glaube ich, alle Heat-Fans bestätigen, genau das, was man sich von ihm hätte erwarten sollen oder erwarten wollen im Vergleich zu dem, was Whiteside vorher gemacht hat. Also da ist man, glaube ich, sehr glücklich im Heat-Lager.
Ich bin da eh zu 100% an Bord. Also ich liebe den Boy und ich finde genau diesen Vergleich, den du gezogen hast, relativ treffend, weil natürlich das im Boxscore noch irgendwie spektakulärer aussehen könnte, aber der Kerl spielt einfach sehr realen, sehr seriösen Winning-Basketball gerade. Der hilft seinem Team an beiden Enden des Courts und das translated quasi, übersetzt nicht immer in irgendwie wahnsinnig viele Punkte, gerade am offensiven Ende. Aber das ist einfach ein sehr, sehr, sehr wichtiger Teil dafür, dass die Heat gerade so gut sind. Und über die werden wir nachher nochmal sprechen. Ich habe es eben schon gesagt, weil das natürlich mein neues Herzensteam ist, dank Jimmy. Insofern habe ich auch, ja, sagen wir mal, das Glück gehabt, quasi passiv dadurch sehr viel Adebayo zu sehen dieses Jahr. Weil wenn ich es mal schaffe, mal wirklich komplette Spiele zu sehen, dann ist es natürlich meistens Miami, weil ich mir meinen Jimmy da angucken muss. Und das sieht einfach seriös aus. Das ist einfach ein guter Basketballer, beziehungsweise jemand, der auf dem Weg dahin ist, ein richtig legitimer, sehr, sehr, sehr guter Center dieser Liga zu werden. Von daher kann ich verstehen. Für mich persönlich, glaube ich, wäre die Entscheidung noch ein bisschen knapper gewesen, weil ich glaube, ich bin noch ein größerer Sabonis-Fan als du, weil ich auch gerade einfach diesen, sagen wir mal, diesen Vintage-Aspekt bei ihm einfach geil finde. Das ist noch ein bisschen eher so ein traditioneller Center, wie man den halt kennt, auch wenn der natürlich auch seine Range hat und auch ein skillter Big Man ist, 100%. Aber gerade dieses am Block, back to the basket und dann einfach zur Arbeit gehen, so dieses ehrliche, das ist wie so ein Lagerarbeiter. Komm, du kommst zur Arbeit, ziehst dir deine Schuhe an und deine Sicherheitshose und da wird halt mal locht, so. Und das gepaart mit seinem guten Skill, also Sabonis ist ja nun kein totaler Fortfinger, der weiß ja schon ein bisschen was anzufangen mit dem Ball, finde ich wahnsinnig ästhetisch, finde ich total schön. Wahrscheinlich wäre ich auch mit Adebayo gegangen, bei mir wäre es ein bisschen knapper gewesen und bei Sabonis gegen Adams bin ich mir aktuell wirklich nicht sicher, was ich gegangen wäre. Eigentlich muss man da Karl Drogo gehen und ich will nicht derjenige sein, der beim ersten lauen Lüftchen sofort irgendwie sich vom Bandwagon pusten lässt, von daher wäre ich wahrscheinlich dann doch knapp mit Steven Adams gegangen, aber das ist, finde ich, eine der spannendsten Personalien die nächsten paar Monate, zu schauen, kriegt er irgendwie die Kurve, was passiert, wenn dann doch ein Chris Paul und wie sie nicht alle heißen, da getradet werden, vielleicht wandert auch ein Adams durch die Gegend, also wie geht's weiter in den nächsten paar Monaten und kurzfristigen Jahren bei Steven Adams, finde ich extrem interessant, muss mit aber natürlich nochmal drüber sprechen, bevor wir gleich auf Trae Young bei den Spurs, was ich super interessant finde, werden wir gleich drauf kommen, aber meinen Mike Conley wirklich als enttäuschendsten NBA-Spieler der Saison reinzuwerfen, da tut mir wirklich weh.
Das habe ich auch bewusst.
Kann es verstehen,
ich habe es natürlich ein bisschen provozierend gemeint, weil die Antwort kann es eigentlich nicht sein, weil dann musst du eher zum Spieler gucken, der vielleicht Grund ist, warum es nicht funktioniert. Ich hätte jetzt auch sagen können, das hätte ich auch getroffen, hätte ich sagen können, Lauri Markkanen oder so, der jetzt natürlich als potenzieller Most Improved Player Kandidat ja so ein bisschen auch ein Teilgesicht oder vielleicht sogar das große Gesicht ist, was bei den Bulls schlecht läuft, warum es nicht läuft. Quoten natürlich desaströs, hätte viele Kandidaten gegeben, aber ich finde schon, und das hätte ich jetzt als Thema eh aufgemacht, meine Theorie, wenn wir jetzt nehmen jetzt, okay, Stand jetzt, würdest du behaupten, wenn es darum geht, die Jazz haben ganz klar, also in der Offseason, wollten sie adressieren, haben es von Anfang an gesagt, es geht uns nicht unbedingt in die Regular Season. Wir wissen, wir sind gut, wir hätten auch mit Ricky und genau dem identischen Kader hätten wir ähnlich gut vielleicht auch sogar sein können, aber wir wissen, um den ultimativen Erfolg zu haben, um vielleicht mal in den Conference Finals zu stehen, um in den Finals zu stehen, da müssen wir diese Moves machen und da sehen wir ganz klar Mike Conley als dieses Upgrade, was uns over the hump auf die nächste Stufe bringen kann und ich finde, klar, die Quoten, es ist halt einfach sehr up and down, man kann sagen, er kommt langsam rein, jetzt waren aber auch wieder zwei sehr, sehr passive und schwache Spiele mit dabei und ich finde, Stand jetzt ist die Antwort nein. Die Jazz sind nicht weiter. Die Jazz sind keinen Schritt weiter, um wirklich die absoluten Top-Teams im Westen da einfach zu attackieren. Also klar kann so ein Ausrutscher passieren. Die Blazers standen auch schon mal in den Conference Finals. Heißt das irgendwie groß was? Nein. Aber ich finde, Bogdanovic, da können wir kurz drauf kommen, der spielt am absoluten Limit. Du kannst bei ihm tatsächlich sogar davon ausgehen, dass es nicht mehr viel schlechter wird. Aber ja, ich weiß nicht. Ich bin persönlich tatsächlich ein bisschen enttäuscht von Conley. Und das ist auf jeden Fall, muss man auch durchwinken.
Kann ich komplett nachvollziehen so. Ich glaube, um auf den Punkt zurückzukommen, dass da schon ein bisschen viel auch, sagen wir mal, dem geschuldet ist, dass es bei Ricky beziehungsweise bei den Suns jetzt mal die letzten paar Spiele außen vor sehr, sehr gut läuft und das eher so eine Feel-Good-Story ist und bei Conley und den Jazz halt noch in diesem Konstrukt ein bisschen Sand im Getriebe ist. Das Stand heute der Case, dass Conley sie wirklich deutlich besser macht, als Ricky schwierig ist, muss ich dir komplett durchwinken, bin ich wahrscheinlich sogar der gleichen Meinung. Wenn du aber genau das, was du eben angesetzt hast, quasi Endgeschwindigkeit, Shoutouts gehen raus an Alex Walkenhorst. Wenn es um das Thema geht, um die höhere Ceiling, wirklich, wenn dann Playoff-Zeit ist, da bin ich nach wie vor der absolut hundertprozentigen Überzeugung, dass Mike Conley eine relevant höhere Ceiling hat als Ricky Rubio und die Jazz in einem Konstrukt, in dem es funktioniert. Und das tut es gerade noch nicht. Es sind auch erst 18 Spiele. Da bin ich noch nicht so weit zu sagen, das ist irgendwie schwierig. Aber die reine sachliche Ceiling von Mike Conley ist für mich sehr deutlich höher als die von Rubio und deswegen ist sie, wenn er das abrufen kann, verstehe ich den Gedankengang, den die Jazz hatten, zu sagen, wir wollen unser Maximum-Level, wollen wir erhöhen, um im Westen konkurrenzfähig zu sein. Wenn Mike Conley das spielt, was er im Moment spielt, 60% von dem, was er kann, dann ist das deutlich weniger als das, was Rubio die letzten Jahre gebracht hat und weniger als das, was Rubio gerade bringt, dann hat dieser Move überhaupt keinen Sinn gemacht. Aber ich bin nach wie vor einfach riesen Mike Conley-Fan und bleibe da voll an Bord, bis der mal wirklich 60, 70 Spiele hingekackt hat, bin ich nicht bereit zu sagen, dieses Experiment hat nicht funktioniert, sondern ich glaube, das braucht noch ein bisschen mehr Zeit, das braucht Automatismen, das braucht Rotations, dann wird das funktionieren. Dann glaube ich nach wie vor, dass der reine Fit zum einen plus die höhere Endgeschwindigkeit, die höhere Spitzenqualität von Mike Conley diesen Move legitimiert und ich hoffe, dass die Jazz da am Ende auch mit dem Gefühl rausgehen, dass sie sagen können, es hat sich gelohnt. Es ist uns nicht leicht gefallen, der Anfang war schwer, es war ein harter Weg, aber es war der richtige Weg, weil wir jetzt, als wenn wir unser A-Game abrufen, einfach ein besseres Team sind als im letzten Jahr.
Ja, aber ich finde es eine super interessante Frage, weil ich finde, und das war in den letzten Jahren auch eher anders, gibt es so diese ganz klaren Kandidaten, Also ich gebe es gerne weiter. Also die Frage will ich unbedingt beantwortet sehen, sei es bei Patreon oder unsere IGFS Talk-Gruppe. Schreibt mal rein, welche Kandidaten ihr jetzt hättet, weil ich könnte jetzt sagen, Levine vielleicht auch so ein bisschen, weil meine Erwartungen, da habe ich mich ja auch teilweise ein bisschen zu sehr hypen lassen, habe gedacht, ey, es wird vielleicht nicht immer effizient sein, ich erwarte von ihm diese brutale Saison. Wir könnten jetzt anfangen mit so Kandidaten wie Vucevic, der nach seiner All-Star-Saison nicht nachliefern konnte. Wir könnten selbst mit Embiid anfangen und sagen, ey, er ist halt nicht dieser MVP und der beste Spieler der Liga oder der beste überhaupt, was ja auch ein Jimmy immer wieder gesagt hat, ey, ich habe das gesehen, der kann wirklich alles und er müsste eigentlich der Beste sein. Das sehen wir in großen Teilen nicht bei Embiid. Er spielt trotzdem keine schlechte Saison und das geht so bei vielen durch. Also mir fehlen diese richtig klaren Antworten. Also ich weiß nicht, ob dir noch eine einfallen würde oder ob ich gerade im Schrank penne, ich weiß es nicht.
Nö, also ich glaube natürlich, dann hast du, das ist immer eine Frage davon, wie definierst du das, was hast du erwartet und wie weit ist es davon entfernt? Also wenn du von jemandem wenig erwartest und der liefert wenig, dann bist du halt auch nicht enttäuscht. So. Und das war ja der Hintergrund der Frage. Eigentlich geht es ja eher in die Richtung von Jungs, von denen du viel erwartest, den nächsten Schritt, einen direkten riesigen Impact und die den gerade nicht liefern. Dann bist du halt in der Regel enttäuscht. Also keine Ahnung, dass jetzt, weiß ich nicht, Julius Randle,
dann
der nichts
Westbrook
nicht weiterhilft.
Wahrscheinlich die so Antwort. Ich find's noch nicht schlecht genug, da halt gerade von dem Thema fit und potenzieller fit bin ich jetzt halt auch nicht so krass enttäuscht, weil ich bin enttäuscht im Sinne, ich hätte mir seinen Instant Impact besser vorgestellt, aber es ist ja nicht so, dass ich mir jetzt denke, ach du Scheiße, ich bin einer von denen, der gesagt haben, das kann funktionieren mit den beiden. Also klar, es gibt auch viele Advanced Stats, wo es dann immer schlecht aussieht, wenn Harden mit den anderen vier Jungs auf dem Platz steht, wenn Westbrook allein mit den anderen vier Jungs auf dem Platz steht. Das sieht alles nicht gut aus, aber trotzdem, wenn ich mir Rockets Basketball angucke, bin ich nach wie vor der Überzeugung, dass es teilweise schon ganz gut funktioniert mit Westbrook und ihm und potenziell funktionieren wird. Deswegen kann ich auch da nicht sagen, ich bin jetzt wahnsinnig enttäuscht.
Nö, den hätte ich da auch nicht mit reingeworfen. Also wenn man da so ein bisschen sich mal umhört, dann werfen viele tatsächlich so eine Kandidat Julius Randle rein. Das verstehe ich einfach nicht. Weil
da bin ich nicht enttäuscht, weil ich nichts von ihm habe.
Ganz ehrlich, also genau, ja, das ist mein Punkt.
Halt
du erwartest
Mensch,
von dem eigentlich nicht wahnsinnig viel, also kann er dich eigentlich auch nicht enttäuschen. Für mich tatsächlich hätte sehr lange über Steven Adams nachgedacht, so, weil der bisher einfach keinen besonders guten Basketball spielt dieses Jahr und für mich ein Kandidat war, der auch in diesem bisschen seltsamen Thunder-Konstrukt und dem, was irgendwie jederzeit mal umgeworfen werden kann, schon jemand ist, von dem ich nochmal einen Schritt nach vorne erwartet hätte und jetzt macht er gerade einen Schritt nach hinten. Aber tatsächlich, deswegen hatte ich ihn auch mit reingeworfen, so einen Aaron Gordon, wo man immer noch irgendwie auf diesen richtig relevanten nächsten Schritt wartet und jetzt vielleicht sich irgendwann einfach mal eingestehen muss, dass der vielleicht auch einfach nicht mehr kommt, sondern dass da jetzt noch so ein paar Feinheiten kommen, aber dass der vielleicht in der Spitze nicht diesem Blake Griffin-Vergleich, der so sehr nahe liegt, irgendwann mal gerecht werden kann, sondern dass vielleicht wir jetzt auch einfach den Aaron Gordon sehen, der ist. Der wird vielleicht noch ein bisschen besser werden, aber vielleicht wird er schlicht und ergreifend kein richtiger Superstar in dieser Liga. Fand ich auch auf jeden Fall eine interessante Personalie. Ich weiß gar nicht, wofür ich mich entschieden hätte. Zum Glück saß ich nicht auf der anderen Seite, deswegen muss ich das auch nicht. Da bin ich relativ dankbar. Was ich auf jeden Fall mit dir noch besprechen will, ist Trae Young bei den Spurs. Beziehungsweise die Spurs an sich. Du hast gesagt, wenn sie die Playoffs verpassen, ist Pop weg. Das ist ungefähr die Antwort, die ich erwartet habe, ehrlich gesagt. Will von dir natürlich gleich auch nochmal hören. Verpassen sie denn die Playoffs? Oder glaubst du noch, dass sie wirklich den Turnaround kriegen, selbst ohne einen Trae Young? Was ich irgendwie einen ziemlich interessanten Gedanken finde. Also wäre eins der letzten Teams gewesen, womit ich gerechnet hätte, dass das bei dir so impulsiv rauskommt. Fand ich sau interessant. Kannst du mir mal erzählen, warum das ein geiler Fit wäre? Aber will von dir erstmal wissen, sind sie denn wirklich dieses Jahr zum ersten Mal seit, ich glaube, 22 Jahren dann nicht in den Playoffs dabei und Pop hängt die Schuhe an den Nagel und trinkt Rotwein oder kriegt er wieder den Turnaround hin?
Na, wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen oder ist jetzt schon, na, theoretisch sogar vor 6 Tagen oder vor 5 Tagen und jetzt sind natürlich noch 2 Niederlagen dazugekommen, glaube ich, seitdem und von daher, ja, noch mehr Indikatoren, aber es zeigt sich ja zumindest genau das, was ich angesprochen habe, dass da jetzt was passieren muss und Pop auch inzwischen verstanden hat, ey, da funktioniert irgendwas nicht, ich muss da jetzt wirklich was machen. Also teilweise, wir haben jetzt schon gesehen, DeJounte Murray weiter außerhalb des Starting-Lineups, da kam ja auch diese Diskussion auf, oh, der hat irgendwie die Spurs entfolgt und so weiter, kann ich nur ein Versehen gewesen sein. Oder das ist, er ist wirklich bockig und sauer, was ich verstehen kann, weil da haben wir auch schon drüber gesprochen, es ist schade für den Jungen, wir sind beide riesen Fans von ihm und es ist halt einfach aktuell leider nicht das richtige Konstrukt drumherum. Wir müssen uns nicht wiederholen, das hatten wir letztes Mal schon das Thema. Und getradet werden kann er eh nicht, weil er erst im Oktober seine Extension unterschrieben hat. Also der wird auf jeden Fall die Saison als Spur beenden, das steht schon mal fest. Ja, aber jetzt haben wir gesehen, Derek White, Bryn Forbes, beide schon mal drin im Starting-Lineup, dazu dann aber mit einem Pöltl, was es dann auch irgendwie meiner Meinung nach auch nicht die Lösung ist, weil dann hast du auf der 3 bis 5 Leute, die keinen Dreier werfen. Ja, dann, also es wird jetzt viel rumprobiert, es geht jetzt auch langsam los, dass die Murray Carroll mehr Spielzeit bekommt, was ich natürlich sehr begrüße. Aber es ist noch nicht komplett gefunden. Ich glaube aber, dass es passieren kann. Also ich weiß nicht, ich bin kein Fan davon, Pöltl und Aldridge zusammenspielen zu lassen, dieses Twin-Tower-mäßige. Mal gucken. ich glaube, ich traue Pop einfach nach wie vor immer noch so viel, dass der Turnaround da ist und dass dann auch insgesamt die Qualität, auch wenn es wirklich nicht so viel ist, reichen kann. Selbst ein Lonnie Walker kriegt jetzt inzwischen ein kleines bisschen mehr Spielzeit. Das könnte natürlich auch ein Kandidat sein, der Offensive gut tut. Ich glaube dran. Ich glaube dran und ich werde auch erstmal noch, sagen wir mal so, ich glaube mindestens noch einen Monat dran. Und in einem Monat kannst du mich nochmal fragen.
Ist notiert. Believe in Pop bis dahin auf jeden Fall. Trae Young möchte ich trotzdem nochmal besprechen. Nicht seinen potenziellen Fit bei den Spurs, sondern eher so ein bisschen die Frage, wie du den Boy siehst. Denn du bist ein sehr, sehr großer Fan von ihm gewesen. Immer gewesen, bist du wahrscheinlich immer noch. Wie sehr blutet dein Herz, wenn du siehst, dass der Boy wirklich eine absolut stabile Saison spielt, fast 27 Punkte scored, sehr effizient für seine Verhältnisse unterwegs ist und da wirklich absurde Games dabei hat. Seine Hawks jetzt 1-9 aus den letzten 10, 8 in Folge verloren, kompletter Scherbenhaufen. Gerade Stand heute wahrscheinlich irgendwie potenziell das schlechteste Team der Liga. Irgendwie, da kämpfen sie mit den Warriors, die jetzt aus Versehen mal gewonnen haben, was keiner so richtig versteht. Und den Knicks, die halt die Knicks sind. Aber die Hawks sind im absoluten Niemandsland angekommen. Und das in einer Saison, wo sich, ich sag mal, nicht wenige Leute vorher schon in einem vernünftigen Szenario Playoff-Chancen haben ausgerechnet haben. Oder zumindest die Hawks als legitimes Team gesehen haben, was vielleicht um die Playoffs mitspielen kann. So ein bisschen das Gleiche, was ich den Bulls attestiert habe, was ich bisher nicht so richtig bewahrheite. Das ist auf jeden Fall auch ein schwieriges Thema. Aber die Hawks sind schon ein absoluter Scherbenhaufen gerade. Also wie sehr tut dir der Boy leid? Möchtest du den schon befreien? Sollte er den Eric Bledsoe-Abendkurs an der Volkshochschule nehmen und sagen, wie wechsle ich meinen Arbeitgeber in 10 Minuten? Also was machst du aus Trae Young und den vollkommen zertrümmerten Hawks gerade?
Ja, das wäre natürlich viel zu früh, jetzt da zu sagen, boah, der muss getradet werden. Ich glaube, wir haben uns teilweise, es ist ein Mix, wir haben uns teilweise, glaube ich, ein bisschen blenden lassen von dem Team und der Jugend, aber gerade so ein Team wie die Hawks, die jetzt ja dazu auch noch nicht nur einen, sondern zwei Rookies versuchen zu etablieren, die auch, ja, vor allen Dingen einer von den beiden jetzt nicht so perfekt funktionieren und das dann allgemein noch mit der Jugend und auch bei Trae Young, offensiv ist es großartig, aber tut er den Hawks auch defensiv vielleicht aktuell nicht so gut, mit Sicherheit, dann dazu ein Kevin Huerter, den ich ja, ja, von dem ich mir jetzt auch noch die nächste Entwicklungsstufe gewünscht hätte, ärgert sich jetzt damit viele Verletzungen rum, konnte mehr oder weniger gar nicht spielen und wenn dann auch noch ein John Collins, der ja vielleicht sogar vom, oder er ist nicht weit hinter Trae Young, was den Impact für sein Team angeht. Wenn der jetzt halt auch raus ist durch diese ja, Suspension-Drogengeschichte, dann wird es natürlich düster. Und da, wenn man da vorher mehr Tiefe und mehr Qualität im Kader gesehen hat, hat man sich, glaube ich, ein kleines bisschen blenden lassen. Es ist natürlich schade, dass diese offensiv durchaus beeindruckende Saison von Trae Young im Nachhinein halt maximal wertlos ist. Aber deswegen gucke ich halt auch so ein bisschen egoistisch zu den Spurs und denke mir halt, ey, die größten Defizite, die so ein Trae Young natürlich hat aktuell, gerade halt Defense, gut, wird Trae Young jemals ein guter Verteidiger? Nein, weil wenn du 1,85 bist, kurze Arme hast und so ein dünner Hering bist, wirst du halt tendenziell kein guter Verteidiger. Das ist halt so. Das ist Natur gegeben. Aber er würde dann eins mit Sicherheit wären, das ist es, Team-Defense in einem Konstrukt von Pop zu spielen. Und ich fände es einfach mal ein geiles Gedankenexperiment, weil wenn man mal zurückschaut, natürlich Tony Parker, die Ära und die ganzen Jahre, war halt ein ganz, ganz anderer Spielertyp, hat auch natürlich zwei Saisons 20 plus mal gescored und war irgendwie der Anführer der Offense. Aber mal wirklich Pop zu sehen, wie der eine Offense gestalten würde, das wäre ja mal komplett was anderes. Also einfach diesen Kontrast von aktuell Midranger Heavy und ja, was ist die Identität, abgesehen von Midranger Schmeißen der Spurs? Das ist eigentlich eine gute Frage, also kannst du gerne auch nochmal beantworten gleich. Aber dann jemanden zu haben, der einfach mit so viel Offensivtalent automatisch die Offense bestimmt und wie Pop damit umgehen würde, fände ich einfach unfassbar spannend. Deswegen war es, glaube ich, meine Antwort.
Kann ich nachvollziehen, weil es wieder so dieses typische, es ist halt wieder dieser absolute Gegenpol zu dem, was die Spurs gerade machen. Wenn du mich nach deren Identität fragst, habe ich genauso viele Antworten darauf wie du wahrscheinlich. Also natürlich ist es ein Midrange-Game, es ist ein sehr Dreier-unintensives Game, was ein mathematisches Problem mit sich bringt, haben wir auch immer wieder drüber gesprochen. Allein sowas, wenn man jetzt mal reinguckt in das Spiel gegen die Timberwolves, was für mich so ein Spiel war, worüber wir im letzten Podcast geredet haben. Die Spurs haben jetzt echt ein paar, für mich schon, ist immer ein bisschen früh für so ein Wort, aber schon irgendwie Schlüsselpartien so. Und das sind dann auch Partien wie gegen zu Hause, gegen die Timberwolves, die tendenziell ein direkter Konkurrent um die hinteren Playoffs-Plätze sein sollten. Das verlierst du auch verdient. Und wenn ich dann so ein bisschen ins Boxscore gucke, dann ist es am Ende, manchmal ist es wirklich simple as fuck, so die Spurs treffen 5 Dreier und die Timberwolves 18. So, das sind 13 Dreier Unterschied, rechnet das mal 3, das sind fast fucking 40 Punkte, ey. Da kannst du noch so effizient aus der Midrange sein, so das kriegst du einfach nicht mehr kompensiert. So, in diesem Spiel war es gar nicht so sehr das Volumen, was gefehlt hat, da haben sie fast 30 Dreier genommen, haben ihn halt überhaupt nicht getroffen. Also selbst mein geliebter Brent Forbes ist 1 aus 8 gegangen, Derek White geht 1 aus 6, so. Rudy Gay, der heißgeliebte Twitch, Rudy Gay geht 0 aus 5. Dann wird's halt schwierig, wenn du ihn nicht triffst. Immerhin haben sie ihn mal genommen in diesem Spiel. Das war schon mal ein kleiner Schritt nach vorne, so. Aber eine richtige Identität kann ich da immer noch nicht erkennen. Jetzt haben sie halt mit LaMarcus Aldridge und Jakob Poeltl gehen sie jetzt wirklich groß im Starting-Lineup. Bringt bisher jetzt auch nicht wirklich den gewünschten Erfolg, ob das die Lösung ist. Ich weiß es nicht. Sie müssen irgendwie was tun. So, also das ist jetzt natürlich auch so ein bisschen kleiner Aktionismus, dass du dann halt sagst, du nimmst deinen eigentlich auf dem Papier vielleicht sogar spannendsten jungen Spieler mit einem DeJounte Murray, nimmst du erstmal raus aus dem Starting-Lineup und versuchst andere Wege zu gehen. Haben halt bisher auch nicht wirklich was gebracht. So. Und viele Shooter haben sie jetzt im Normalfall halt auch nicht auf dem Roster. So, dann wird es halt auch schwieriger für einen Brent Forbes, seinen Wurf zu treffen, wenn jeder auf dem Parkett weiß, der ist eigentlich der Einzige, den ich überhaupt ansatzweise verteidigen muss da draußen, weil alle anderen schmeißen eh nicht. Also das ist einfach, ich will gar nicht so sehr auf diesem Thema der Dreier rumreiten, die Spurs haben auch andere Probleme, aber das ist einfach, es geht in die Richtung, dass es kein wirklich zeitgemäßer Basketball mehr ist. Ob man den schön findet, diesen zeitgemäßen Basketball, ob man die Rockets schön findet, die halt 70 Dreier nehmen und gucken, wie viele reinfallen, so. Völlig andere Diskussion. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Spurs da tatsächlich einfach gerade so ein bisschen den Anschluss verlieren, wie offensiver Basketball im Jahr 2019 aussieht. Ob man den schön findet, ob man den vor 10 Jahren geiler findet, ist eine andere Diskussion, so. Aber das wird einfach verdammt schwierig, wenn du von draußen in jedem Spiel irgendwie 20, 30 Punkte weniger machst als der Gegner und die irgendwo anders kompensieren musst. Und dann funktioniert die Defense, die immer das Prachtstück der Spurs war, funktioniert aktuell überhaupt nicht. Sie sind die drittschlechteste Defense der Liga, zumindest so rein nach Defensive Rating. Die Offense funktioniert sogar halbwegs, so rein effizienzseitig zumindest. Aber das reicht halt nicht. Also du musst dann schon sehr, sehr gut verteidigen und du musst diese Low-Scoring-Games musst du rausgrinden, die musst du irgendwie gewinnen. Die Spurs werden so ein Shootout, werden sie einfach nicht gewinnen mit dem Personal. Also musst du richtig geil verteidigen, um einen Shot zu haben. Wenn du das nicht tust, so wie gerade, dann wird es einfach ein Riesenproblem. Also da ist ihnen einfach diese defensive Mentalität und Identität ist ihnen ein bisschen abhanden gekommen und offensiv sind sie einfach nicht gut genug, um das zu kompensieren. Das ist für mich so ein bisschen das Schlüsselproblem der Spurs.
Ja, also das ist, wenn wir es jetzt zu sehr auf die Dreier schieben und sagen, klar fehlen die Shooter und ja, letzte Saison, das war ja das Besondere. Sie haben zwar sehr wenige genommen, mit Sicherheit auch mit die wenigsten in der kompletten Liga, haben aber die Liga ein Percentage angeführt. Liest sich jetzt krass und wenn du dann guckst, oh, in diesem Jahr sind sie eher unten, wenn du dann aber wirklich rechnest, dann fehlen den Spurs, glaube ich, 1, irgendwas Makes pro Spiel. Also übersetzt, ihnen fehlen 3, irgendwas Punkte pro Spiel. Klar kann es mal dazu führen, dass du mal ein Spiel gewinnst oder nicht. Aber das ist nicht der Grund, warum die Spurs jetzt gerade reinkacken und warum es in der letzten Saison noch funktioniert hat. Es ist einfach, ja, also der DeJounte Murray reintegrier, die Mission ist einfach bisher massivst in die Hose gegangen. Dazu wurden sie einfach von Marcus Morris auch noch sie wurden gefoppt. Keine Ahnung. Also das war halt auch ein Desaster im Nachhinein und dadurch die Kaderplanung ist halt echt ein bisschen in die Hose gegangen. Und es kann funktionieren nach wie vor mit diesem Game, aber es sind einfach so ein, zwei Sachen, da gehe ich dann auch so weit zu sagen, das ist dann Sturheit. Es kann nicht sein, dass ein Marcus Aldridge, der das im Tank hat, der wäre 100 pro auch wieder einer, wenn du dem im Training 103 aus der Ecke nehmen lässt, macht er bestimmt 60 im Training. Ich sage nicht, dass er dann im Spiel 50% oder 40% macht, aber der wird die auf jeden Fall treffen. Und LaMarcus Aldridge muss öfter in so Corner-3-Spot-Up-Situationen oder halt von oben einfach als Trailer diese Dreier muss er nehmen. Und auch ein DeRozan, selbst wenn er nur 30% trifft, es würde seinem Game auch einfach gut tun, wenn er 5 pro Spiel nimmt. Wir haben es doch auch schon gesehen, wir haben es in der Preseason teilweise gesehen. Ich glaube auch direkt im ersten Spiel der Saison hat nicht DeRozan, ist er 3-3 gegangen oder war das Preseason, ich weiß es gar nicht mehr. Aber das ist mir einfach ein bisschen zu stur und halt nicht mehr modern genug. Und wenn du dann dazu einfach noch ein bisschen fehlendes Spielermaterial hast, Poeltl, Aldridge nicht perfekt, Murray, Aldridge, DeRozan mit Sicherheit alles nicht perfekt, dann wird's halt schwierig. Und ja, also bei meiner Argumentation, man merkt ja auch teilweise da vorhin, es wird so ein bisschen dünn, mir auszudenken, wie es wirklich funktionieren kann, dann gucke ich halt in Richtung Trade und gucke halt in Richtung, ja, im Zweifel muss es dann DeRozan sein, weil der noch ein bisschen mehr Value haben sollte im Vergleich zu Aldridge und dann mal schauen.
Letztes Thema, was ich mit dir besprechen möchte, weil wir wollen ja eigentlich auch nicht alle 10 Antworten besprechen, aber irgendwie ist es heute passiert. Ich fand, es gab auch überall auf jeden Fall Diskussionspotenzial. Hast du die Andre Jordan Kochshow, hast du sie gesehen?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Der Mann hat vegane Pancakes ausprobiert und was ich daran wirklich großartig fand, also es lohnt sich auf jeden Fall da nochmal reinzugucken, der hat das mit einer Hingabe und einer Intensität und Leidenschaft gemacht, hatte gefühlt keine Ahnung von Tüten und Blasen, so hat aber wirklich jede Anweisung und jeden Tipp wirklich sehr, sehr, sehr gewissenhaft irgendwie mitgenommen und hat wirklich versucht, das nach bestem Wissen und Gewissen zu machen und fand ich eine sehr, sehr sehenswerte Sendung, fand deine Antwort absolut überragend. Also natürlich der Go-To-Move im Normalfall, wenn er noch in der Liga wäre, Boris Dion muss einer der besten Köche Europas sein, garantiert so. Wer kann diese großen Fußstapfen, wer kann sie füllen? Und dass man da dann natürlich auch so ein bisschen Alltagsrassismus bedingt in Richtung eines Italieners guckt, macht zu 100% Sinn. Also Marco Bellinelli kann zu 1000% kochen, weil er natürlich irgendwelche alten Familienrezepte hat, wie man halt die, keine Ahnung, die Bollo halt kocht, weil man sie in dem schönen alten Bergdorf in, weiß ich auch nicht, Südsizilien seit 700 Jahren so kocht. Und Bellinelli hat, glaube ich, ich stelle mir vor, er hat so einen Leitsordner zu Hause. Ich glaube, das ist noch ein analoger Mensch. Der ist gar nicht so digital. Ich glaube, der hat einen Leitsordner zu Hause stehen, vielleicht nicht Leitz, aber Konkurrenzfirma aus den USA oder aus Italien, wo der so ein bisschen vergilbten handschriftlichen Zettel hat, auf dem das Bollo-Rezept von seiner Uroma steht. Und wenn der mal wirklich einen Day Off hat oder Off-Season, dann stellt er sich hin, dann macht er sich einen schönen Chianti auf und dann wird er eine richtig schöne Bollo kochen und so ein paar Leute einladen und einfach ein Lebemann-mäßig sein Leben genießen. Also da habe ich habe richtig Hunger bekommen, als du Bellinelli gesagt hast. Ich würde wahnsinnig gerne mit Marco Bellinelli mal eine gute Pasta essen.
Ich glaube, Marco Bellinelli führt auch unterschätzt einfach ein richtig überragendes Leben. Also der Mann hatte im Prinzip eine entspannte Karriere, hatte nie irgendwie zu viel Druck auf seinen Schultern, hatte trotzdem immer sehr viel Erfolg, hat auch viele gute Jahre mitgemacht einfach und der wird da sehr geschätzt, ist auch in Italien natürlich eigentlich ja einfach ein Riesenstar. Also klar ist Gallinari irgendwie der größere Star oder auch der bessere Spieler, aber ein Bellinelli sehr, sehr beliebt da mit Sicherheit auch, hat sich auch immer eingesetzt und ja auch immer für seine Nationalmannschaft gespielt und ja, der ist einfach auch unterschätzt reich dazu und ich stell's mir halt genauso vor, der hat genauso irgendwo Süditalien, so wie es manchmal vielleicht aus dem Urlaub kennt oder jeder, der auch schon mal in so einer ähnlichen Gegend war, so ein etwas größeres Dorf vielleicht und dann da mit so einem Landsgut, hat der mit Sicherheit auch gekauft, so ein bisschen, bei den Spurs denkt man da immer dran, ich habe keine Ahnung, aber das, was Pop irgendwo in Texas hat mit viel Wüste und mit viel Pferden, das hat wahrscheinlich so ein Bellinelli mit einem Bach, der da direkt dran geht, mit viel Grün, mit viel, viel Fläche und ja, vielleicht ein paar Hunde und ein paar Schafe, die da rumlaufen und dann viel gutes Essen. Ich stell's mir so vor, der hat dann irgendwann seine Oma geholt, die nicht immer da sein kann. Aber die hat er dann mal so für eine Woche hingesetzt und dann hatte er so wahrscheinlich einen Pool von 100 Köchen oder halt so Bediensteten, die dann versuchen sollten, lernen zu kochen, wie es die Oma macht. Und natürlich kann es keiner so gut wie die Oma, aber dann hat er am Ende die 10 genommen, die wirklich am nächsten drankommen und die dann auch tagtäglich für ihn kochen. Aber wenn die Oma dann mal nach Hause kommt und ihn mal bekocht, so schön 3, 4, 5 Mal im Jahr, dann schmeckt es halt nochmal ein bisschen besser.
Da kriege ich richtig ein bisschen Gänsehaut bei der Geschichte. Was ich an dem Boy halt eh auch so geil finde, das ist wirklich die Wanderhure der NBA, ne? Also der Kerl hat jetzt, ich habe gerade mal eben nachgeschaut, 9 Teams auf jeden Fall schon hinter sich und wahrscheinlich ist das Ding noch nicht beendet. Also der Mann wird zweistellig gehen und das finde ich in der Liga, die nur 30 Teams hat, finde ich einfach eine gute Sache. Das ist doch geil, wenn du sagen kannst,
viel so ein gesehen bisschen, wie Mehmet Scholl sagt.
Ja. Wie Mehmet Scholl sagt, er hat irgendwie mit 70% der Mädels in München auf jeden Fall schon mal irgendwie eine Nacht verbracht, so. Kann halt Bellinelli sagen, Alter, 30% der verdammten NBA. Habe ich eigentlich überall gespielt, so. Ey, come on, ich nehme einfach alles mit, so. Finde ich einfach eine gute Personalie und wäre wahrscheinlich jemand, der überragend kocht. Und damit will ich dich jetzt aber auch aus deinem Rechtfertigungssegment nach Blinkerlinks entlassen.
Ja, dann, also rechtfertigst du, so hat sich's gar nicht mehr angefühlt am Ende. Das hat sich eigentlich richtig rund und wohlig angefühlt, wie so ein schöner Abend im Hause Bellinelli. Von daher vielen Dank nochmal. Schöne Themen aufgekommen. Ich hätte tatsächlich auch noch zu allem noch viel mehr sagen können oder wollen. Aber ist gut, haben wir, glaube ich, vernünftig gemacht. Und dann will ich jetzt nochmal ein Thema aufbringen, was du so am Rande so ein bisschen hattest, weil ich glaube, wir müssen jetzt mal echt mal langsam über die Denver Nuggets reden. Wir hatten das am Anfang mal so ein bisschen am Rande, da haben wir auch über Jokic geredet und ich habe auch schon gesagt, ist echt eigentlich absolut uncharakteristisch. Der Mann, wenn du auch in seine Stats guckst, rein in die Stats, wenn du den Teamerfolg ausblendest, könntest du ihn vielleicht auch so leicht in der Kategorie Enttäuschung nennen. Weil nicht wenige haben gesagt, Nikola Jokic für mich so low-key oder vielleicht sogar ein bisschen mehr high-key Kandidat auf MVP, weil wir den Nuggets ja eh so 60 Wins oder nicht viel drunter zutrauen. Wir haben ein bisschen drunter gesagt, na selbstverständlich, aber das könnte ich mir wirklich vorstellen. Das ist es nicht geworden, aber es ist eine ganz, ganz eigenartige Saison geworden, weil man muss es hier nur mal raushauen, die Denver Nuggets überzeugen nicht mehr mit diesem beautiful game, mit dieser unglaublichen Offense, mit dieser potenten Offense, die ja um Jokic entstanden ist. Nein, die Offense ist ja, relativ hässlich, kann man fast sogar sagen. Aber die Denver Nuggets um Nikola Jokic sind die beste Defense der Liga. Stellen einfach die beste Defense der Liga, lassen 102 Points per 100 Possessions zu. Das ist, glaube ich, gut 2 Punkte besser als das beste Team aus der letzten Saison. Und ja, ich will einfach mal deine Meinung dazu wissen. Ich habe mir einige Punkte aufgeschrieben, einige Personalien, über die ich reden will. Natürlich auch über Gary Harris. Aber wie ist ein Eindruck? Also bist du genauso perplex oder macht das für dich irgendwie alles ein bisschen Sinn? Ich will deinen Eindruck zu den Denver Nuggets hören.
Ja, fällt mir wahnsinnig schwer, weil so richtig Sinn macht es für mich eigentlich nicht. Also so, für mich ist ja immer so ein bisschen die Frage, was macht denn wirklich, was macht eine richtig gute Defense aus oder wie kommt eine richtig gute Defense zustande? So, und das ist in der Regel entweder ein wahnsinnig geiles defensives Scheme, so wie das, was die Bulls gerade machen mit ihren Blitzen, funktioniert sensationell, also ist wirklich richtig schön anzusehen. Nein, ist es nicht. Oder du hast halt irgendwie so eine Ansammlung von sehr guten Individualverteidigern, die dann in der Summe meistens auch dazu führen, dass du einfach ein gutes defensives Team bist. Oder du hast zumindest überdurchschnittliche Individualverteidiger, die dann in einem guten defensiven Konstrukt aber gute Teamverteidiger sind und das funktioniert. So. All das sehe ich bei den Nuggets nicht. Also ich sehe ganz klare defensive Schwachstellen und das ist in der Regel etwas, was man dann auch am defensiven Ende, gerade in den Metriken, irgendwann sieht. Für mich, ganz ehrlich, ich muss ein maximales Shoutout rausgeben. Das geht mir natürlich über die Lippen wie, weiß ich nicht, wie Öl oder wie so ein Richten. Nee, über die Lippen wie Öl, das sagt man, glaube ich, auch nicht, ne? Es geht runter wie Öl. Es geht über die Lippen wie ein eisgekühltes Norton Hardenberger. Paul Millsap hat eine kleine Reinkarnation. Mhm. Also das ist mir natürlich ein inneres Blumenpflücken, dass der jetzt wirklich mal wieder ein richtig, richtig gutes Jahr hat. Gary Harris, habe ich vorhin schon mal gesagt, ist jemand, der offensiv so ein bisschen Struggle hat und von dem man vielleicht auch einen anderen Output erwartet hat. Trifft seinen Wurf nicht so richtig, trifft seinen Dreier ähnlich mittelmäßig wie im letzten Jahr so. Da hat ihn auch Sneaky nicht so richtig gut getroffen. Er ist einfach ein sackgeiler Verteidiger. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Irgendjemand, einer seiner Teammates, lass es Jokic gewesen sein, keine Ahnung, hat vor kurzem irgendwie getwittert oder geinstagrammt oder was auch immer. Gary Harris sollte eigentlich ein Lock auf First Team All Defense sein. Weiß ich nicht, ob ich so weit gehen würde, aber der Mann ist ein richtig legitim überragender Flügelverteidiger. Gefällt mir richtig gut. Hat offensiv natürlich noch Upside, ist aber im Moment kein Riesenproblem, weil die Defense einfach überragend ist. Also ich glaube, dass sich das bei den Nuggets schon auch wieder eher einpendeln wird, dass sie am Ende der Saison vermutlich, wobei das jetzt schon nach dem Start fast ein Stretch ist, ein besseres Offensivteam als Defensivteam sein sollten. Im Moment sind sie wirklich einfach nur eine durchschnittliche Offense und eine elitäre Defense. So, wer das vor der Saison gesagt hätte, da denkst du jetzt nicht unbedingt an die Nuggets, so, ne? Sie spielen eine wahnsinnig langsame Pace. Dürfte eine der langsamsten, wenn nicht die langsamste der Liga sein. Kann man so machen. Ich glaube, dass sie im Moment ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen überperformen am defensiven Ende, ein bisschen unterperformen am offensiven Ende, aber tatsächlich auch einfach gute, zwei sehr, sehr, sehr gute individuelle Verteidiger haben und in der Regular Season dieses Mismatch, was Jokic defensiv einfach nach wie vor ist, halt auch nicht so adressiert wird. So, da gehst du jetzt natürlich nicht hin und sagst dir, boah, Alter, lass mal irgendwie versuchen, den ganzen Tag nichts anderes zu machen, als Jokic defensiv zu exposen. So, das wird's in der Playoff-Serie, wird's das machen. Jetzt machst du es gerade noch nicht. Dadurch sieht das vielleicht auch ein bisschen besser aus, als es im Endeffekt ist. Aber ganz ehrlich, wenn du zwei überragende Verteidiger dieses Jahr zumindest mit Millsap und Harris hast, dann bist du vielleicht auch einfach eine gute Defense, so.
Ich gehe da sogar ein kleines bisschen gegen, weil für mich ist die Defense tatsächlich real und ist so ein Mix daraus. Du hast ein, zwei Kandidaten für mich vergessen beim Thema gute Individualverteidiger, aber es ist auch letztendlich ein cleveres Scheme. Weil erstmal, und ich stimme da vollkommen zu, wer auch immer das getweetet hat, das ist richtig. Und ich schäme mich selber ein bisschen dafür, dass ich letztens, ich hatte auf Twitch auch so ein kleines Award-Update gegeben und habe da mein Defensive Player of the Year Ballot gegeben. Und ja, wenn du jetzt drauf guckst, beste Defense der Liga und Gary Harris für mich ganz, ganz klar das Gesicht, was diese Defense da ausmacht, ist sensationell. Spielt mit Sicherheit auf All-Defensive-Niveau, müsste da auch im First-Team sein als Guard mit Sicherheit oder einfach damit reingeschmissen zu werden. Das ist wirklich ganz stark. Also es gibt, man muss da eigentlich gar keine Statistiken nachgucken, weil der Eye-Test bestechend ist. Also Harris ist wirklich der Mann, der immer den besten Mann verteidigt auf der anderen Seite und da haben auch schon ein, zwei Leute wirklich böse Nächte gehabt. Und dazu gibt es sogar noch Statistiken, wenn du mal reinschaust, er lässt also seine Defended Field Goal Percentage sind 33,9%. Die Wurfquote, die seine Gegner gegen ihn haben, sind 33,9%. Und das sind einfach mal 12% besser als der Durchschnitt auf seiner Position, das verteidigt. Also Durchschnitt ist halt so, dass ja die Jungs halt so ja 46% aus dem Feld treffen. Bei Gary Harris ist das ganz anders. Und das in Verbindung mit der Qualität von an Spielern, gegen die er da so verteidigt, ist schon wirklich eine krasse Nummer. Und das ist ja das Defensivkonstrukt. Sie haben für mich sie haben einen extrem guten, einen Lockdown-Verteidiger auf dem Flügel, was Gary Harris ist. Dazu macht Will Barton einen unterschätzt wirklich richtig guten Job. Und dann haben sie einfach mit Jamal Murray, der macht das gut, der macht das durchschnittlich. Vor allen Dingen, wenn er auch sogar die Einser verteidigt, ist er körperlich sogar noch ein bisschen überlegen. Und mit Paul Millsap haben sie dann auch noch einen cleveren Jungen. Weil was machen die Nuggets? Die fliegen am Perimeter wirklich rum wie die Wilden. Und auch in dem Spiel gegen die Rockets, schaut gerne nochmal rein in die Possessions. Was hat da so wahnsinnig gut funktioniert? Oder was hat auch gegen Luka Doncic so gut funktioniert? Erstmal Gary Harris dagegen stellen, das fand ich auch witzig. Es ging ja die große Diskussion los, nachdem Luka erwartbar ein bisschen gegen die Clippers gestruggelt hat, weil sie einfach mit Beverly, mit Paul George mit Kawhi und dann auch mit Maurice Harkless, den jeder vergisst natürlich, der hauptsächlich Luka verteidigt hat, 4 auf ihn raufschmeißen konnten. Bei den Nuggets hat es schon gereicht, dass nur Gary Harris ihn verteidigt hat. Aber genau dieses Scheme dann einfach auch gegen die Rockets, wie sie da dann immer im positiven Sinne Harden einfach geblitzt haben, dann sprintet dann Gary Harris wie ein Verrückter oder halt ein Jamal Murray, weil Harris ihn gerade verteidigt, sprintet auf Harden rauf und dann sind sie so flink dann mit einem Barton, mit einem Murray, weil sie auch dieses kleine 1-3 Konstrukt haben, meistens dazu recovern. Dazu haben sie mit Millsap einfach einen sehr, sehr cleveren Verteidiger, der gerade als Help-Verteidiger auch unterm Korb, finde ich, einen sehr, sehr guten Job macht. Und Jokic ist die letzte schwierige Personalie, weil wir gucken da auch auf klassische Rim-Protection-Stats, die sehen bei ihm immer nicht so gut aus, wobei ich finde, ist ja auch schwer, genauso wie jetzt der Stat mit Harris. Das ist ein Indikator, den du durch einen Eye-Test bestätigen kannst. Bei Jokic würde ich fast eher dagegen gehen, der wird zu den schlechteren Centern gehören, was reine Field-Goal-Percentage, Defended Field-Goal-Percentage am Rim angeht. Ich finde, das ist aber nicht unbedingt immer richtig, weil er ist letztendlich, das ist unterschätzt, das ist auch fast ein bisschen Blazers-esque, wie die Nuggets das machen. Sie locken die Leute einfach immer so, manchmal auch ein bisschen Richtung Korb, wo dann einfach dieser Riesenkörper von Nikola Jokic steht. Und wenn er wirklich parat davor steht und sich nicht mehr bewegen muss, in guter Position ist, dann finishe mal gegen den Mann am Rim. Also da musst du entweder so ein Athlet sein, der über ihn rüberspringt und einfach in der Sphäre unterwegs ist, wo Jokic nicht hinkommt, weil er halt über kaum eine Bildzeitung rüberspringt. Aber mach das erstmal. Contested Layup gegen Nikola Jokic, da hast du keinen Spaß. Und ich bin bei dir, Paul Millsap, offensiv wie defensiv. Reinkarnation, ja, ist, hört sich hart an, aber ist fast schon ein bisschen so. Ich war kurz davor, den Mann abzuschreiben, macht es richtig, richtig gut. Und dazu kommt mit Torrey Craig, den vergessen auch viele, von der Bank. Ja, auch ein Typ Lockdown-Verteidiger dann auch noch mit dazu, der dann da genau die gleiche Rolle, die Harris vorher gemacht hat, übernehmen kann. Das ist schon echt wirklich richtig stark. Und dann ist halt die Frage Richtung Playoffs. Wir haben jetzt drauf kommen, ist ein langer Take, tut mir leid, Arne. Aber ich find's unglaublich spannend. Weil die Frage ist ja eigentlich, die Defense ist real. Und dazu ist die Offense an vielen Ecken viel schlechter, als man eigentlich denken könnte. Und eigentlich müsste auch sagen, die müsste noch besser werden. Also was ist jetzt das Fazit? Wollen wir jetzt Fazit machen, die Nuggets sind maximal real und sie sind wirklich potenziell scary? Oder fehlt dir dann gerade Richtung Playoffs, wenn man auch überlegt, wer ist der Guy, wer ist wirklich der klare offensiven Anführer, fehlt dir da Feuerkraft?
Ah, ja, mir fehlt irgendwie am Ende ein bisschen, ich weiß nicht, ob Feuerkraft das richtige Wort ist. Also ich glaube, dass die Nuggets real sind, was ihre Gesamtqualität angeht. Ich glaube schon, dass die so gut sind, wie sie gerade irgendwie dastehen. Wie gesagt, ich glaube, dass sich das ein bisschen anders ausdifferenzieren wird, was die Identität und die reine Stärke dieses Teams angehen wird. Ich glaube nicht, dass sie ernsthaft Zweiter werden, so, aber sie machen schon den ganz klaren Eindruck, dass sie eigentlich ein relativ klares Homecourt-Team selbst in diesem Westen sein sollten. Ich gehe davon aus, dass die Defense sich wieder ein bisschen im negativen Sinne einpendelt und dass die Offense sich im positiven Sinne einpendelt. Und da habe ich ein paar verschiedene Kandidaten im Blick. So seien es so die Positiv-Stories der letzten Saison, wie ein Monty Morris und wie ein Malik Beasley, die jetzt noch nicht so diesen riesen Schritt nach vorne gemacht haben, eher so ein bisschen strugglen. Gerade ein Beasley hat seinen Shot noch nicht so richtig gefunden. Das ist noch so ein bisschen schwierig. Monty Morris, ich bin Riesenfan, gerade letztes Jahr geworden, ist einfach irgendwie echt ein geiler Boy, so. Malik Beasley schießt unter 40% aus dem Feld, schießt auch nicht viel, ist auch gar nicht unbedingt seine Aufgabe, aber da geht am offensiven Ende definitiv noch mehr, plus natürlich guckt man in Richtung eines Nikola Jokic, so, der nicht fit ist, nicht so richtig fit jedenfalls, das ist jetzt auch keine große Neuigkeit und deswegen, um die Frage zu beantworten, ist es für mich eher so ein bisschen so ein Ding von, da ist glaube ich schon noch ganz schön, eine ganz schöne Upside drin, so Jokic spielt eine gute Saison oder eine okaye Saison, aber natürlich ist da noch wahrscheinlich nur Luft nach oben, also da kann es eigentlich nur noch bergauf gehen, in Anführungsstrichen. Ich habe immer noch Probleme mit den Nuggets, wenn es in der Playoff-Season wirklich, in der Playoff-Series wirklich darauf ankommt, ein richtig, richtig gutes Team, was tagelang nichts anderes gemacht hat, als sich auf dich vorzubereiten, als sich auf deine Schwachstellen vorzubereiten, sei es dann die Defense von Nikola Jokic, den Boy in Bewegung zu bringen, denn ich gebe dir recht, wenn er erstmal steht, wenn er Position hat, so ein bisschen ähnlich anderer Typ, aber ähnlich wie bei einem Nowitzki so, dann geht das schon, dann kann er schon vernünftig verteidigen. Bring den Mann in Bewegung, dann ist es furchtbar, weil er da einfach aktuell nicht in der Lage ist, dann wirklich irgendwie eine Teekanne, die sich ein bisschen bewegen kann, zu verteidigen. Da mache ich mir ein bisschen Sorgen, weil das in den Playoffs dann, glaube ich, Schwächen grundsätzlich einfach mehr akzentuiert werden und die Nuggets sind für mich einfach ein Team, was ein bisschen davon profitiert grundsätzlich, dass das in der Regular Season nicht so richtig stattfindet und dann fehlt mir da schon auch, um die Frage zu beantworten, so diese ganz klare, was heißt ganz klare Hierarchie, aber da fehlt mir, Jokic hatte das am Anfang der Saison, da hat er diesen ganz klaren Megastar-Attitüde gehabt, dass er sich einfach immer Game on the Line die Dinger genommen hat und absurde Würfe getroffen hat, also wahrscheinlich ist dann der Rekord der Nuggets auch besser, als er eigentlich sein sollte, weil sie auch einfach ein paar absurde Dinger hinten raus gewonnen haben. Mir fehlt so ein bisschen das gewisse Etwas. Ich traue dem Braten nicht, dass sie dann wirklich mit einer knüppelharten Defense in den Playoffs dann da irgendwie eine harte Zweitrundenserie gewinnen. Also sind für mich immer noch ein Team bei allem, was mir gefällt bei den Nuggets. Und es ist wunderschön anzusehendes Team. Würde ich sie gegen die meisten wirklich in meinen Augen guten West-Teams dann doch nicht vorne sehen. Wären für mich immer noch ein Team, was die erste Runde wahrscheinlich gewinnt, so. Aber würde ich sie gegen die Lakers vorne sehen? Nein. Gegen die Clippers? Nein. Gegen die Rockets? Nein. Gegen die Jazz? Nein. Alles Stand heute. Das sind alles für mich Teams, die ein bisschen realer, seriöser und in der Spitze, in den Playoffs, in diesem Konstrukt, Team gegen Team und nicht diese Nacht-für-Nacht-Geschichte, dann einfach wahrscheinlich ein bisschen besser sind.
Bin ich deiner Meinung tatsächlich. Also ich finde auch, das hat sich jetzt sehr begeistert angehört von meinerseits und bin ich auch. Aber rein was die Regular Season angeht, gehe ich voll drauf, die Defense ist real und wird auch weiter funktionieren. Du kannst aber diese Defense, genauso wie du das mit Jokic machen kannst, wie du auch ein, zwei andere Situationen exposen kannst in den Playoffs, wenn es wirklich darauf geht, X's and O's, wir analysieren jeden kleinen Furz auf dem Court, dann gibt es da auch Schwachstellen, die attackierbar sind. Dann wird die Defense ein bisschen schwächer sein. Und auf der anderen Seite, es ist immer so, eigentlich veraltete NBA, weiß ich nicht, glauben, aber letztendlich ist ja auch irgendwie ein bisschen was dran. Wer ist der Guy? Wer ist derjenige, der dann übernehmen soll? Ist es dann ein Jamal Murray? Ich zweifle dann an seiner Qualität, ganz ehrlich. Ist es dann Jokic? Der hat in den letzten zwei Jahren bewiesen, dass er wahnsinnig klatsch ist und immer mal wieder für einen Game-Winner gut ist. Aber ist Jokic der, durch den du wirklich durch jedes vierte Viertel spielen kannst? Ähnlich wie es eigentlich fast jedes andere Team einen Kandidaten hat. Und es ist sehr speziell, deswegen sind die Nuggets ja auch gerade so ein verrücktes Team. Neben den, ja, es gibt 6 andere Teams, also die Nuggets sind das 7., die keinen Scorer haben, der 20 plus auflegt. Das ist schon erstmal ein Punkt. Und wenn wir dann gucken, sind, es tut mir weh, das zu sagen, neben den Heat, die Pacers das einzig andere gute Team von denen. Weil ansonsten reden wir von den Hornets, von den Cavs, von den Grizzly und den Magic, die einfach entweder zu schlecht sind oder halt wie die Magic nicht so diesen prototypischen 20-Plus-Scorer haben im Lineup. Ja, das ist schon sehr, sehr, sehr spannend. Und deswegen möchte ich auch.
Aber können wir uns nicht einfach darauf einigen, dass die Nuggets Nikola Jokic Skill mit der Crunch Time Superstar Attitüde von Jamal Murray bräuchten? Weil der scheut sich ja nicht vor großen Momenten. Der will jeden Shot.
Also wenn
nehmen.
Wir jetzt noch mal,
wenn sie das kombinieren können,
wenn wir jetzt nochmal Jokic läuft. Und Stephen Curry kreuzen wollen würden für den perfekten NBA-Spieler, dann wären die Nuggets auf jeden Fall ziemlich gut. Nein, da hat schon was dran. Also klar, Mentalität ist da auch wirklich gut. Ich guck mal drauf, aber klar, es sind natürlich noch Potenziale offen. Es geht auch vor allen Dingen darum, die Offense noch zu sortieren. Was ja auch schwierig ist, und ich habe ihn eben gelobt, Will Barton ist eine Positiv-Story, spielt eine richtig gute Saison und ist vor allen Dingen auch angefixt. Der Mann hatte ja, das war ja auch ein Riesenstress und es gab ja auch wirklich Ärger, wurde in den Playoffs ja ersetzt und auf einmal hat Torrey Craig gestartet. Das hat Will Barton tierisch angepisst. Wirklich, weil Will Barton, er ist ja auch, ist halt einer von den Jungs, der ist unterschätzt einer der besseren oder einer der besten One-on-One-Scorer in der kompletten Liga. Der ist einfach ein verdammt guter Scorer. Und der guckt auf seine Qualitäten und kann es dann nicht verstehen, warum dann so ein Torrey Craig, halt wie es beim Fußball so früher gewesen wäre, wenn halt jemand für mich, für dich gespielt hätte, der sich kaum die Schuhe zu binden kann, aber einfach irgendwie halt eine Pferdelunge hat und rennt wie ein Verrückter und alles fürs Team macht. Das ist Will Barton tierisch auf den Sack gegangen. Aber was hat er gemacht? Er hat ja genau das Richtige gemacht, hat gearbeitet, hat an seiner Attitüde gearbeitet und ist seitdem auch ein wie ausgewechselter Verteidiger. Also ich würde ihn damit reinnehmen. Er ist aktuell, wird so bleiben, wird man sehen, aber ein ganz, ganz klarer Plusverteidiger und passt da gerade neben Harris wunderbar in diese, ja, zweitwichtigster Verteidiger, so was die Flügelspieler angeht. Und Jamal Murray wird meistens versteckt beim Schwächsten aus dem Bunch. So, Murray ist dann meist derjenige, der dann so ein Rubio verteidigt oder so. Also das ist sehr, sehr beeindruckend. Aber da das richtig auszudifferenzieren, brauchen Gary Harris, auch wenn er gerade nicht so richtig liefert und sich vor allen Dingen auf seine Defense konzentriert. Und rein für die Regular Season sage ich, dieser Harris auf diesem defensiven Niveau und da fehlen ein paar Prozent in der Offense, ist wichtiger als ein Harris, der 50-40-90 geht, aber nur ein Drittel davon verteidigt. Das ist da meine persönliche Meinung. Aber trotzdem kann es für mich nicht sein, ich habe die Stats jetzt gerade nicht vor Augen, aber Gary Harris nimmt nicht mehr Dreier als 5 oder so. Ich glaube, er ist unter 5, was Three-Points-Attempts angeht. Und bei seiner Qualität kann das eigentlich nicht sein.
Die Stats brauchst du nicht vor Augen zu haben. Er nimmt tatsächlich 3,9. Das ist ja nicht besonders viel. Er war mal bei 6. Letztes Jahr ist er schon runtergefadet Richtung 4,2. Dieses Jahr ist nochmal einen kleinen Schritt runtergegangen. Er trifft ihn nicht besonders. Interessanterweise trifft er ihn fast linear. Je höher das Volumen ist, desto besser trifft er ihn irgendwie auch. Vielleicht ist er dann auch doch eher...
Ja, letztes Jahr musste er immer noch, wie gesagt, ein bisschen ausblenden. Da kam er von der langen Verletzung zurück. Klar. Und jetzt ist es langsam so ein bisschen komisch.
Ja, also am offensiven Ende ist definitiv noch Upside da. Ich bin bei dir, dass er ihn defensiv in der Regular Season wahrscheinlich mehr weiterhilft. Ich bin bei den Nuggets einfach, ja, ich bin da auch so ein bisschen chronisch skeptisch. Also da ist irgendwie, ich will da gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich da so sehr auf diese Nikola Jokic-Mentalitätsschiene irgendwie eingehen will, aber irgendwie ist das schon so ein bisschen so. Ich hatte fast ein bisschen das Gefühl, dass er in den ersten Saisonspielen jetzt da wirklich ganz bewusst versucht hat, zu sagen, ey, sobald jetzt hier Game on the Line ist, gib mir den scheiß Ball, so, ich mach das jetzt, es ist vielleicht nicht mein Naturell so, ich bin vielleicht dann jemand, der lieber irgendwie den Ball verteilt, wenn es drauf ankommt. Aber ich mache es jetzt einfach mal, um euch das irgendwie zu beweisen. Es hat dann funktioniert, da waren aber auch wirklich viele, viele, viele wilde Aktionen dabei. Und Jamal Murray ist halt der andere Typ, der einfach in der Spitze natürlich nicht die Qualität hat, wie Erwin Jokic sie hat, der aber dann wirklich das Gefühl hat eigentlich, dass er jeden Wurf bekommen sollte, wenn es dann wirklich darauf ankommt. Finde ich ein bisschen schwierig. Also ich glaube, so sehr ich auch gerade jetzt aktuell die Heat zum Beispiel feiere, die einfach mit so einem flach hierarchisch aufgebauten System wahnsinnig gut funktionieren, die haben aber eben trotzdem einen Jimmy Butler. So, die haben einen Jimmy, der wahrscheinlich immer noch einer der 5, 6, 7 klatschesten, was für ein geiles Wort, Spieler der Liga ist, der einfach immer wieder bewiesen hat, je größer der Moment und je wichtiger es wird, desto mehr liefert der Mann ab. So, das heißt, sie können sich das gerade erlauben, eines dieser von dir zitierten Teams zu sein, die halt keinen 20-per-Game-Scorer haben, die haben halt irgendwie 6 oder 7 zweistellig per Game-Scorer, haben aber ihren Jimmy, wo sie genau wissen, wenn es wirklich drauf ankommt, dann ist der Boy einfach da. Diesen Beweis ist Nikola Jokic gerade in den Playoffs einfach bisher schuldig geblieben und da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, dass das jetzt auf einmal irgendwie da ist, weil ganz ehrlich, der Mann ist halt auch jetzt das zweite Mal oder was weiß ich, wie vierte Mal aus einer Offseason gekommen und ist halt einfach unfit wie ich so. Das kann halt auch nicht angehen. Also so, das ist halt auch einfach irgendwie ein bisschen eine seltsame Einstellung. Weiß nicht, ob er wieder so wie früher sich einfach 12 Liter Cola am Tag reingepeitscht hat, aber das ist halt auch einfach irgendwie nicht so richtig geil so. Und dann habe ich auf der anderen Seite einen Jimmy, der mit Work Ethic vorangeht, der einfach jemand ist, dem du gar nichts vorwerfen kannst und der halt abliefert, der, wenn es drauf ankommt, wirklich abliefert und die Person fehlt mir bei den Nuggets, weil ganz ehrlich, wie viele Teams gibt es denn in den letzten Jahren, die wirklich in Anführungsstrichen tiefen Playoff-Run gemacht haben, ohne diesen einen ganz klaren Typ, wo du weißt, wenn es richtig drauf ankommt, dann kann dieser Mensch abliefern. Das ist halt relativ selten, so. Selbst bei den Spurs, die wirklich der Prototyp eines Teams sind, was jetzt ohne ganz klaren Superstar irgendwie funktioniert, hast du einen Kawhi, der dann teilweise übernommen hat, du hast einen Tim Duncan gehabt, der übernommen hat, was auch immer. Aber das ist halt auch die Benchmark. So, bei allen anderen Teams, die wirklich ein bisschen was gerissen haben, bei den Blazers war es dann halt ein Dame. So, da wusstest du halt aber auch, was du bekommst und wusstest, dass der abliefert. Finde ich schwierig. So, diese Personalie fehlt den Nuggets gerade, deswegen glaube ich, dass sie einfach schon noch irgendwie einen kleinen Deckel drauf haben, was ihre Playoff-Postseason-Aspiration angeht.
Bin ich komplett deiner Meinung. Wenn jetzt irgendwer von unseren Hörern kommen würde und sagt, hier komm, wir machen eine Wette, wenn die Nuggets in die NBA Finals kommen, so, oder sagen wir mal, wenn sie nicht in die NBA Finals kommen, dann kriege ich ein Jokic-Jersey und wenn sie in die Finals kommen, dann darf der meine Olle flanken. Dann bin ich, abgesehen davon, dass Sarah natürlich kein Stück Fleisch ist und ich da kein Mitspracherecht bei so einer Sache hätte, also auch teilweise nicht, ob ich sie selber flanken darf, wenn wir jetzt mal komplett ehrlich sind.
Oh Gott.
Naja, aber dann bin ich wirklich kurz davor, diese Wette einzugehen, weil für mich, in meinem Gehirn, in meinem NBA-Gehirn gibt es, also sehe ich das einfach nicht. Ich sehe es nicht kommen. Ich will nicht sagen, es ist komplett ausgeschlossen, aber ich sehe die Denver Nuggets einfach mehr oder weniger zu 0% in den NBA Finals. Und damit ist ja eigentlich alles ausgesprochen, was du eben auch schon gesagt hast.
Würde ich sofort unterschreiben.
Ja.
Bis auf den Teil mit Sarah. Den finde ich auf jeden
Fall schwierig. Das Gute ist, dass sie die NBA-Podcasts auf jeden Fall nicht hört. Also beim Volleyball-Ding hört sie ja ab und zu mal zu oder auch regelmäßig zu, weil sie
Frechheit.
Auch, ja,
skandalös.
Sie interessiert es halt dann auch leider ein bisschen mehr. Das ist so ein bisschen die Problematik. Also ist jetzt gar kein Diss.
Hättest du mir das erzählt, bevor ich gekommen bin, hätte ich ihr eine richtig maximale Rückhandschelle verteilt.
Ach, das ist dann in Ordnung, da was. Aber die dann schlagen ist okay, aber kurz mal verleihen ist nicht so. Ja, das verstehe ich nicht, ne? Das ist ja wieder zweierlei Maß messen. Naja, gut, aber kennt man ja auch von uns.
Allerdings, wenn dafür irgendjemand bekannt ist, dann wir, ja.
Ja, stabil, dann haben wir das, glaube ich, auch abgehakt und kommen jetzt zu dem Thema, was du schon so ein kleines bisschen angeteasert hattest, dass natürlich die längst verdiente Antwort ist auf eine sehr gute Hörer- oder Supporterfrage, die wir bekommen haben, und Shoutouts gehen raus an den guten Daniel, der uns bei Patreon in einer Privatmessage die Frage gestellt hat. Erstmal hat er gesagt, moin und Grüße aus Harburg, in Klammern, Arne weiß, was das ist. Wir wissen selbstverständlich beide, was das ist, Mann. Ich bin auch in Lüneburg geboren, hab da lange Fußball gespielt und komme aus der Gegend. Ich weiß auch, was Harburg ist und wo Harburg ist. Ist nicht geil, aber ich weiß, wo das ist. Das kann man schon mal dazu sagen. Also ein bisschen Beileid an der Stelle, Daniel, dass du aus Harburg kommst. So, und dann schreibt er, ich als Heat-Fan kann absolut nicht verstehen, warum der Hype um Miami noch nicht komplett am Anschlag ist. Eine hochprofessionelle Franchise mit harter Spielweise und 100 Potenzial. Klar, da spielt er, glaube ich, unter anderem auf Pat Riley an. Wenn man das mal mit so einem, ja, mit den Knicks vergleicht oder natürlich auch mit dem Coach, mit Eric Spoelstra, hochprofessionell ist er, glaube ich, die richtige Adresse. Und dann sagt er weiter, Bam, Arrow oder Arrow, wie Tegli sagen würde, Nan Robinson und werden im nächsten Jahr 12 Millionen machen zusammen. Also die vier Jungs werden im nächsten Jahr 12 Millionen zusammen machen. Die Kiffrübe und der MMA-Fighter sind bald weg. Also damit dürfte er ziemlich sicher Dion Waiters und ja James Johnson nennen. Die sind dann bald weg und das Portemonnaie geht auf, schreibt er. Außerdem hat Miami mindestens noch einen Move im Tank. Free Agents waren auch nie ein Problem. Warum wird Miami also nicht als das, natürlich in All Caps, nächste Team gehandelt? Kuss auf die Nuss, schreibt er. Also der Kuss auf die Nuss, den geben wir jetzt mal beide zurück mit so einem richtig schönen Schmatzer.
Der war 100% synchron, das ist ja Wahnsinn. Das ist echte Bruderliebe, mein Freund. Ey.
Das war auch ASMR an der Stelle. Ja, ich gebe es einfach mal direkt weiter. Also sagen wir mal, ich habe wahrscheinlich die objektivere Meinung, weil Arne diesen den Heat-Fan-Hype oder auch den Hype-Train wirklich mal so richtig Volley genommen hat. Also seitdem Jimmy da ist, ist er gefühlt schon seit 37 Jahren Heat-Fan, macht ja auch keiner einen Vorwurf. Also haben wir auch oft immer bei Twitch, da muss sich keiner schämen. Weil auch letztens, als wir dieses Quiz-Abend hatten und dann war immer so, die Jungs sollten sich vorstellen und sagen, ey, mein Lieblingsteam. Und dann war immer so, ja, mein Lieblingsteam sind die Lakers und dann, ja, seit wann? Und dann so, ja, seitdem LeBron da ist. Aber ist doch nichts bei, Mann. Wenn du halt Fan von dem Spieler bist, finde ich das irgendwie in Ordnung. Ist natürlich charmanter und geiler zu sagen, ich habe wirklich so eine OG-Franchise und ich bin schon seit 30 Jahren Fan und ich bin seit Ewigkeiten bei den Bulls geblieben, auch als MJ weg war und alles scheiße lief. Aber ich finde, da ist nichts bei. Deswegen, ich werde gleich die objektive Meinung zu den Heat geben. Aber dann gehen wir doch mal auf ein, zwei Themen ein. Also unterschreibst du das komplett und denkst dir genau wie Daniel sozusagen, ja, hat er komplett recht, sehe ich auch genauso? Oder hast selbst du als inzwischen Heat-Fan da vielleicht ein, zwei Punkte, wo du ein bisschen skeptischer bist? Wenn wir jetzt wirklich sagen, die Heat sind die Franchise und werden vielleicht perspektivisch dominieren im Osten oder ich weiß nicht, wie weit Daniel gehen will.
Ja, also das kommt für mich ein bisschen darauf an, was man damit meint. Also ich finde ja, um die Frage zu beantworten, dass sie im Moment zu Unrecht unterm Radar fliegen und damit meine ich nicht so sehr das, was sie dieses Jahr da aufs Parkett bringen, da will ich auf jeden Fall gleich mal ein bisschen drüber reden, weil da viele, viele sehr schöne Elemente dabei sind. Einige, wo selbst ich als neuer Heat-Fan, ja, muss ich gestehen, dank Jimmy, ich bin immer schon ein riesen Sympathisant dieser Franchise gewesen, vor allem dank Eric Spoelstra, also seit er da ist. Aber ich war nie ein Heat-Fan, muss man nicht drum herum reden. So, jetzt ist halt mein absoluter All-Time-Favorite da hingegangen. Da bin ich halt ein Heat-Fan. Mein Gott, ich stehe wenigstens dazu. Also das finde ich vollkommen legitim, dass man seine Sympathie mit seinem Lieblingsspieler durch die Gegend trägt, wie so eine Wanderhure. Also finde ich völlig in Ordnung. Will gleich da nochmal ein bisschen drauf kommen, was das dieses Jahr ist. Um erstmal diese langfristige Perspektive auszunehmen. Natürlich sind die Heat ein Team, mit dem man die nächsten Jahre rechnen muss. So, und darüber wird wahrscheinlich zu wenig geredet. Insofern würde ich den Aspekt der Frage mit Ja beantworten. Weil die Heat sind ein Team, was flexibel ist in den nächsten Jahren. Die Heat sind ein Team, was schon einen legitimen Superstar mit Jimmy hat und was interessante junge Pieces hat, die gerade sehr, sehr, sehr gut aussehen, wo man immer noch ein bisschen schauen muss, wie gut sind sie denn dann wirklich so. Und natürlich sind die Heat ein Team, was überragend geführt ist, sei es durch Pat Riley und Co., was überragend gecoacht ist und was alleine durch die Tatsache, dass sie halt in Miami in Florida sind, natürlich immer wieder eine Free Agency Destination sein wird. Ein Team mit fast, oder beziehungsweise ein State mit fast gar keine Income Tax, also einfach ein schöner Ort zu leben. So, das ist quasi das Gelsenkirchen der Vereinigten Staaten, ist Miami so. Also das kann man schon nachvollziehen. Natürlich werden die Heat immer eine Franchise sein, mit der man rechnen muss, weil sie gut gibt. Also die checken halt alle Boxen. Sie sind gut geführt, sie sind eine Free Agency Destination und sie haben jetzt schon Qualität im Roster. Also das sind meistens so die drei großen Punkte oder die drei großen Themen, die du brauchst, um relevant zu sein. Wo ich glaube, wo so ein bisschen die Ceiling drauf ist, ist halt so ein bisschen die Frage, wenn ich mir mal die Konkurrenz angucke, und damit meine ich jetzt gar nicht so sehr den Osten, im Osten werden sie schon ein Team sein, mit dem man wahrscheinlich rechnen muss die nächsten Jahre. Aber ganz ehrlich, die Heat haben sicherlich noch einen legitimen Star im Tank. Reicht das denn dann? Weißt du? Also reichen denn zwei Stars mittlerweile? Wie gut müssen die denn sein? Wir haben einen Osten, wo mit einem Giannis nächstes Jahr ein wahrscheinlich multipler MVP rumlaufen wird, der immer noch am besser werden ist. Wir haben die Celtics, die einfach ein grundsolides Team sind, was in der Spitze mehr Qualität hat. Wie gut die Raptors werden, müssen wir ein bisschen drauf schauen. So, wir haben natürlich die Sixers, die 2 bis 3 Stars gerade im Roster haben. Wir haben nächstes Jahr die Nets am Start, die mit Kyrie und Kevin Durant 2 legitime Superstars haben, von denen einer der besten Spieler der Welt ist die letzten paar Jahre. Also die Star-Power bei den Heat wäre, selbst wenn sie noch ein Star dazu bekommen, da muss man jetzt auch mal sagen, wer ist das dann? Also würde ich gerne die Frage dann auch vielleicht nochmal zurückgeben, wer ist denn dann der zweite Star? selbst dann sind sie für mich ein Team, was ein legitimer Contender ist, aber relativ weit davon entfernt, dass man irgendwie sagen muss, sie sind das Team, mit dem man die nächsten Jahre rechnen muss. Und da sind wir jetzt nur im Osten. Also im Westen gibt's ja schon auch noch ein, zwei, drei andere Teams, die da eine ganze Menge Wörtchen mitzureden haben. Deswegen würde ich sagen, ja, die sind im Moment ein bisschen unterm Radar, was dieses kurze Mittelfristige angeht, dass sie ein Team sind, mit dem man die nächsten Jahre rechnen muss. Aber es gibt schon auch minimum mal eine Handvoll, wenn nicht mehr, Teams, deren mittelfristige Perspektive noch eine Ecke besser ist, weswegen ich es eigentlich okay finde, dass man sie nicht so als die neuen Sixers irgendwie handelt, die auf einmal jetzt irgendwie das Team to beat sein werden. Das werden die Heat wahrscheinlich erstmal nicht sein.
Nee, das glaube ich auch nicht. Und ich finde, man lässt sich da von dem Hype vielleicht ein kleines bisschen zu sehr anstecken, dass die Heat halt einfach gerade vor allen Dingen mit Arrow und dann auch noch mit Nunn einfach zwei absolute Impact-Player haben. Dann mit Duncan Robinson, der ist ja dann gemeint, halt ja wieder so ein Allmann, würden jetzt alle bei Twitch sagen, der da aus dem Nichts kommt und wirft wie Clay. Halt dieses eine Spiel hatte mit wie viel Dreier waren? 7 oder waren es sogar 9? Ich weiß nicht, es war ganz verrückt. Ist seitdem auch ein bisschen abgekühlt. Aber die Heat da jetzt wirklich viele gute Moves gemacht haben. Aber man darf auch nicht vergessen, weil das ist jetzt ja genau der Punkt, das war ja auch so ein bisschen wie bei den Sixers so. Bei den Sixers hatte man in den letzten Jahren immer von geredet, wow, Ben Simmons und Embiid, also das absolut Außergewöhnliche, was sonst eigentlich nie der Fall ist. Rookies oder junge Spieler, die mit ihrem Rookie-Vertrag direkt schon so viel Impact auf ihr Team haben, dass du sagen kannst, wow, du hast mit Embiid und mit Simmons Impact-Player, die gerade aber unter 10 Millionen verdienen, und wenn du darum herum jetzt irgendwie 3 Stars baust, was theoretisch möglich ist, dann müsstest du ja Champion werden. Aber diese Blase, die kurz da war und die bei den 76ers auch theoretisch, wären sie im letzten Jahr Champion gewesen, hättest du sagen müssen, ja, das ist dann ausnahmsweise einmal passiert. In diesem Jahr haben sie jetzt noch die letzte Chance, weil ja Ben Simmons ab 2021 dann auch officially paid ist und 30 Millionen pro Jahr mindestens verdienen wird. Dann ist das auf jeden Fall auch wieder vorbei. Und bei den Heat ist es halt auch ein bisschen so, und sie sind so ein bisschen Blazers-mäßig unterschätzt, ein kleines bisschen verbaut dann doch letztendlich, weil die angesprochenen Jungs, hier der Kiff-Bruder, der Dion Waiters, der ist ja eh noch bis 2021 mit am Start, der MMA-Fighter James Johnson hat eine Player-Option über 16 Millionen im nächsten Jahr, die er höchstwahrscheinlich ziehen wird, Cade Linnick hat eine Player-Option für 12 Millionen, die er sehr wahrscheinlich ziehen wird, und dann ist halt auch wieder nicht viel Cap-Space am Start. Bam Adebayo wirst du bald bezahlen müssen. Für den ist es ab 2021 eigentlich auch relevant. Also da gehen jetzt Contract Extension Talks los am Ende der Saison. Und ey, Bam Adebayo, den wirst du höchstwahrscheinlich maxen müssen.
100%.
Also, oder zumindest nah dran. Und ich denke, heutzutage wirst du ihn eher maxen müssen. Und dann hast du schon den designierten zweiten Jungen neben Jimmy. Und dann ist es eben nur noch ein Jungen, den du daneben holen kannst. Und klar, Miami als Destination, wenn du sagst, im Kern aus Jimmy, Adebayo und noch einem. Und perspektivisch vielleicht sogar jemand, der dann, dass dann Jimmy nicht der beste Spieler ist. Ich meine, Arne knirscht dann wieder mit den Zähnen, aber ich glaube, selbst er würde zugeben, ein Championship-Team mit Jimmy als Number One Guy ist grenzwertig. Dann meinetwegen, aber es ist jetzt eben auch nicht so flexibel. Also alle Jungs und ja auch selbst, die müssen halt irgendwann auch bezahlt werden. Und dann musst du eher wieder gucken, wenn du dann, deswegen, was meinte Arne auch gerade, wenn du dann die Heat vergleichst mit Teams, die einfach den Arsch voll First-Runner haben über die nächsten Jahre, musst du rein zukunftsmäßig, also klar, kann es sein, dass die Heat theoretisch in den nächsten 2, 3, 4 Jahren Contender sind im Osten. Das ist nicht ausgeschlossen. Dafür sind sie gut aufgestellt, aber sie sind auch nicht so sensationell gut aufgestellt, dass du sagst, boah, die Heat werden spätestens ab 2021 Contender sein und 21, 22 müssen dann eigentlich den Titel holen. Also ganz so krass ist es dann ja auch nicht.
Wie so oft ist das Leben nicht schwarz-weiß und irgendwie binär, sondern besteht aus Grautönen, und ich würde sagen, das trifft es ganz gut. Sie werden ein Team sein, mit dem man rechnen muss. Sie werden aber wahrscheinlich keines der absoluten Top-Teams weder in der Liga noch im Osten sein. Da müsste schon relativ viel für glatt gehen. So. Trotzdem finde ich, um das hier am Ende nochmal rauszuhauen, haben sie sich für das, was sie bisher auf die Platte bringen, nochmal ein maximales Shoutout verdient. Also was die Heat dieses Jahr machen, sieht einfach nicht nur von der Win-Column schön aus, sondern sieht auch ästhetisch einfach wahnsinnig schön aus. Sie haben jetzt letzte Nacht verloren, das tat mir ein bisschen weh. So, sind trotzdem bei 12 und 5, das sieht richtig, richtig gut aus. Sind eines von, ich glaube, 4 Teams, was zu Hause noch ungeschlagen ist. Irgendwie auch ein solider Fun-Fact, Boston 7-0, Toronto 8-0, die Heat 7-0 zu Hause. Und irgendein Team ist, glaube ich, noch ungeschlagen. Also das ist schon relativ stabil, was sie da gerade bisher hinliefern. Vor allem zu Hause so. Und das ist aber ein Team, was Spaß macht. Also das ist, ich bin ja einfach so ein Basketball-Ästhet, der Teams liebt, die nicht so absolut Superstar-heavy sind. Ja, ich fand die Thunder auch geil, als Kevin Durant komplett übernommen hat, aber eigentlich für mich nach wie vor so die 2013 bis 2015 Spurs, einfach für mich die pure Basketball-Ästhetik, ist einfach wunderschön. Und ich will die Heat damit jetzt nicht vergleichen, das wäre vermessen, aber im Prinzip spielen sie einen ähnlichen Style von Basketball. Sie lassen den Ball laufen, bewegen den wahnsinnig gut, sind zweitbestes Team in der Assist Percentage, hinter deinen Suns übrigens. Sie sind das effizienteste Team, was reines True Shooting angeht, auch vor allem dadurch bedingt, dass sie den Ball gut laufen lassen. Sie laufen die mit Abstand wenigsten Isolations in der Liga, trotz einem Jimmy, der da jemand ist, der das kann, der das gerne macht und der da effizient ist. Wenn sie sie laufen, sind sie super effizient. Das sind sie bei 1.1 Points per Possession. Das ist der Bestwert der Liga. Also sie laufen selektive Isolations und wenn nicht, dann lassen sie den Ball einfach laufen. Und das sieht wunderschön aus. Sie cutten viel, sie laufen mit Abstand die meisten Cuts in der Liga. Sie nehmen relativ viele Dreier, treffen die gut, haben 5 Jungs, die wirklich, das finde ich spektakulär, wenn du wirklich mal reinguckst. 5 Jungs mit mindestens 4 Dreier versuchen pro Spiel und alle von denen schießen zwischen 38% und 44%, 4 von denen sogar über 40. Also das ist sensationell. Das ist natürlich ein Ero, das ist ein Kendrick Nunn, das ist ein Goran Dragic, der sneaky eine Sensationssaison spielt. Ein Duncan Robinson, wo es auch an 2 Spielen liegt, wo er einmal, glaube ich, 9 aus 15 oder einmal 7 aus 11 oder so gegangen ist. Und natürlich mein Guy, alter White Boy Kelly Olynyk, der einfach komplett lights out ist von draußen gerade. Also da sind sie sehr effizient. Ist das in der Form aufrechtzuerhalten? Wahrscheinlich nicht. Trotzdem sieht die Offense einfach wunderschön aus. Ich gucke mir das wirklich, wirklich gerne an. Das ist ein richtig schöner Basketball. Wie gesagt, 7 Jungs, die zweistellig scoren. Niemand, der über 19 Points per Game scoret. Das ist dann im Zweifel Jimmy. Das Pick and Roll für den Rollman läuft wahnsinnig gut, was dann auch an so einem Adebayo läuft. Also es ist einfach schön. Sie laufen wenig Transition, viel Halfcourt und trotzdem ist es schön. Also die Offense gefällt mir wirklich gut. Wo ich so ein bisschen meine Bauchschmerzen habe, ist, dass sie rein nominell gerade fast eine Top-5-Defense sind und das auch daran liegt, dass sie sehr, sehr viele Dreier zulassen, sie aber nicht getroffen werden vom Gegner. Und das ist für mich immer noch so ein Sample-Size-Thema. Sie lassen die drittmeisten Dreier zu, die werden zu relativ absurden 31% getroffen. Das wird nicht so weitergehen. Natürlich laufen sie die Dreierlinie auch relativ gut an, so, aber das ist ein Wert, der einfach verzerrt ist von der kleinen Sample-Size. Also das wird sich korrigieren, zumal wenn du da mal wirklich ein bisschen tiefer in die Stats guckst, contesten sie die Shots nicht mal wahnsinnig gut. So, also das ist einfach, das wird sich korrigieren, die Defense wird da ein bisschen abfallen und dann werden sie ein Team sein, was sich einfach als sehr, sehr solides Playoff-Team irgendwie im Osten dann einreihen wird. Homecourt wird eng in dem absoluten Best Case. Vielleicht sehe ich ehrlicherweise nicht. Ich sehe sie als 5. oder 6. da einlaufen. Und das habe ich schon mal gesagt. Dann sind sie für mich ein Team, gegen das du nicht zocken willst. So, das willst du einfach nicht. Du willst nicht gegen die Miami Heat in der Runde 1 in den Playoffs spielen, wenn du der 3. oder 4. Seed bist. Da hast du absolut keinen Bock drauf. Trotzdem, um den letzten Satz dazu zu sagen, darf man auch nicht vergessen, dass sie gerade sehr, sehr abhängig sind. Im positiven Sinne, weil die Jungs einfach abliefern, aber von Leuten abhängig sind, die Rookies sind. So, sie sind abhängig von dem Kendrick Nunn, der gerade einen Case für Rookie of the Year macht, solange Zion nicht dabei ist.
Der auch einfach schon fast 24 Jahre alt ist.
Der natürlich schon ein bisschen älter ist, natürlich. Und von einem Tyler Herro. So, will man wirklich als legitim gutes Playoff-Team von 2 Rookies abhängig sein? Weiß ich nicht. Plus, letzter Punkt dazu, habe ich eben schon mal gesagt, das ist wie in einer Talkshow hier, wie so ein Berufspolitiker in einer Talkshow, aber wirklich der letzte Punkt, wenn ich mir den Schedule angucke, da muss ich meine eigene Euphorie, die ich entfache, wenn ich mir die Heat angucke, selber wieder so ein bisschen einfangen. Also wenn du dir die Wins mal anguckst, da ist auch wirklich richtig viel Scheiße dabei gewesen. Und so richtige Qualitätswins, und das ist für mich immer auch ein Punkt, auf den ich gucke, wenn wir gerade so in dieser Anfangsphase der Saison sind und uns anschauen, wie real oder wie teehaft sind einzelne Teams denn eigentlich gerade. Wie viele Qualitätswins sind da dabei? Und wenn man mal richtig ehrlich ist, sind da bisher nur 2 dabei. So, sie haben im zweiten Saisonspiel oder was, haben sie die Bucks geschlagen in Overtime. So, das kannst du natürlich auch gerne mal verlieren. Und dann hatten sie den einen Mega-Qualitätswin dabei, als sie die Rockets wirklich mal so richtig amtlich abgeschossen haben. Ansonsten war da nicht so wahnsinnig viel dabei. Und die gegen die meisten guten Teams, gegen die sie gespielt haben, seien es irgendwie die Nuggets, seien es die Lakers, seien es die Sixers oder letzte Nacht die Rockets, haben sie dann halt auch verloren. So, das heißt, das wird sich auch ein bisschen korrigieren. Der Schedule jetzt ist nochmal ganz okay irgendwie. Da haben sie ein paar gute Teams und ein paar Schrottteams. Da werden sie den Rekord jetzt mehr oder weniger halten können wahrscheinlich. Aber wenn es dann gegen die absoluten Top-Teams geht, da wird es dann schon irgendwo eng. Von daher darf man das alles auch sowohl für diese Saison als auch so mittelfristig, glaube ich, nicht komplett überbewerten. Aber ey, verdammte Feelgood-Story, man. Sieht richtig, richtig schön aus. Dragic hat wahrscheinlich mit Paul Millsap in der Offseason verbracht. Keine Ahnung, der ist auch komplett wieder da. Sieht schön aus. Jimmy ist ein Macker, so. Also natürlich bin ich maximal happy, was die Heat angeht. Trau dem Braten nur nicht so richtig ganz in der Spitze.
Und ich glaube auch berechtigt. Also wenn du mich auch jetzt fragen würdest, werden die Heat am Ende des Tages einen Homecourt-Platz im Osten haben, würde ich tendenziell eher nein sagen. Es ist wahrscheinlich drin, aber muss mal gucken. Aber ich finde auch unterschätzt, es ist halt wirklich auch eine geile Philosophie und deswegen auch das Dead immer mit Adebayo im Starting-Lineup sind halt da aktuell 5 Jungs. Dezentralisiertes System, aber alles 5 Jungs, die halt den Ball bewegen, auch wirklich können. Und dann schaltest du um auf Bank-Lineups, dann kommt halt einfach mit Goran Dragic so eine Point-Guard-Eminenz dann auf einmal auf dem Court, der auch wirklich die Kontrolle des Spiels einfach übernehmen kann. Und dann je nachdem, wie es läuft, spielst du auch wieder mit ihm zu Ende oder auch nicht. Das ist einfach eine schöne Geschichte, die auch super ist. Und auch da wieder, ich hoffe wirklich, dass man da zu so einer Option tendieren wird. Und das dann so Dragic, Howard, für mich aktuell könntest du beide nennen, sechster Mann des Jahres, bitte den Award zu so einem und nicht wieder zu Lou Williams oder zu Montrezl Harrell, die irgendwie beide 37 Minuten pro Spiel machen. Hatten wir jetzt alles schon ausführlich, aber das nochmal als letzten Take. Und das, jetzt muss ich auch noch meinen letzten Take, muss echt politisch heute. Das einzig Spannende für mich ist halt gerade, bei allem, was ich angesprochen habe, klar, Point Justice, Point Winslow, er ist jetzt nicht derjenige, kein Ballhawk, der jetzt irgendwie groß den Ball in der Hand haben muss. Er hat jetzt viel Zeit verpasst. Viel Zeit verpasst. Die Heat sind, glaube ich, weiß nicht, sind die 4-2 in den Spielen, die er mitgemacht hat. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Hat seine individuellen Stats in einer minimalen Blase, sehen jetzt natürlich auch von den Quoten ja nicht so gut aus. Aber es wird doch sehr spannend, wenn er zurückkommt. Und wenn du dann so einen Typ Duncan Robinson oder so dann aus dem Starting-Lineup rausnimmst oder wie du es dann schiebst, wen du rausnimmst für St. Justice, weil da war ich ja immer noch nicht 100% sold. Mit diesem Fit Jimmy Justice, da bin ich echt gespannt und werde ein Auge drauf haben, sobald Justice wieder spielt. Aber theoretisch musst du ja auch da sagen, kommt erstmal wieder Qualität in den Kader. Weil das hat Winslow ja schon bewiesen. Und mein wirklich allerletztes Statement, da wirst du dich jetzt über freuen, weil ich hab's dir schon off-air oder auch, ich glaube, ich hab's im Twitch-Stream schon mal gesagt und dir auch nochmal erzählt. Für mich hat wirklich ein Jimmy Butler, und ich habe ja gesagt, ich habe gar nichts gegen ihn privat. Ich finde, er ist ein Arschloch auf dem Court. Das ist auch ein offenes Geheimnis, aber das ist auch völlig in Ordnung. Ich glaube, privat ist er ein ganz anderer Mensch. Aber für mich hat Jimmy als Basketballer, als Sportler, als Teambasketballer nochmal riesen Sympathiepunkte gesammelt, als er, glaube ich, irgendwann nach einem Sieg, in der ersten Halbzeit, glaube ich, 30 gescored hat, in der zweiten nur 5 Punkte, die Heat am Ende gewinnen. Und dann wurde dazu gefragt, ja, Jimmy, wie siehst du das hier so mit dem ganzen Pakt? Und dann meinte er so, ja, ich weiß, alle nerven mich immer, ich soll aggressiv sein und ich soll übernehmen und ich soll das und das machen. Und dann meinte er so, aber ey, ich habe die letzten Jahre jetzt festgestellt, ich kann viel scoren, das weiß ich, ich kann für 40, 50 gehen, aber meistens hat mein Team dann nicht gewonnen, wenn ich so viel gescored habe. Und ich weiß, dass es eher funktioniert, dann halte ich mich halt zurück, aber unser Team spielt dann halt schön Basketball und dann gewinnen wir. Und wenn ich die beiden Wahlen habe, dann halte ich mich lieber zurück, übernehme vielleicht, wenn es sein muss, aber spiele lieber so. Halt diesen ehrlichen Weg quasi. Oder was auch immer, was LeBron immer sagt, the beautiful game oder for the love of the game und so weiter und sich nicht selber da so im Fokus zu sehen. Und das fand ich eine richtig geile, ehrliche, selbstreflektierte, ja, komplett geile Aussage von ihm. Da hat er viele Punkte gesammelt.
That's my boy, Alter. Und natürlich stimmt ja zu 100%. Also Jimmy ist ja locker jemand, der 25 plus per Game problemlos über eine Saison scoren kann. Wahrscheinlich 27, 28, wenn es denn sein muss. So, das ist nicht unbedingt sein Naturell. Er hatte die eine Saison bei den Bulls, die letzte Saison, als er um und bei 24 gescored hat. Aber normalerweise ist der jemand, der halt irgendwas zwischen 18 und 20 scored und seinem Team auf so vielen anderen Ebenen hilft, weil er einfach nicht muss, im besten Fall. So, und das ist jemand, der gewinnen alles unterordnet. Und dazu auch die Frage, wie er in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, wie er sich verhält, was er sagt, wie er es sagt, wie er mit seinen Teammates umgeht und so weiter und so fort. Für den gibt es diesen einen Weg und das ist alles dafür zu tun, die Chance zu maximieren, erfolgreichen Basketball zu spielen. Das kann man scheiße, man kann den Weg falsch finden, man kann einzelne Aussagen, Verhaltensweisen falsch finden, ist alles zu 100% in Ordnung, kann man gerne machen, so. Aber das ist halt Jimmy Butlers Naturell, so. Und das kann man feiern, das kann man hassen. Ich feiere es, ich liebe es, ich liebe diese Attitüde. Und deswegen fucken mich auch manche Sachen, die er vielleicht sagt oder wo irgendwie andere Leute von extern sagen, fand ich irgendwie uncool, war eine scheiß Aussage, fucken mich nicht so ab, weil ich das einfach als Teil von ihm, von seiner Personality sehe und das finde ich einfach großartig. Und um den sportlichen Schwenk nochmal einmal kurz zu machen, das war ja das, was ich vor der Saison schon mal so ein bisschen gehofft hatte. Also ja, ich habe auch gehofft, dass er mehr Dreier nimmt und sie trifft. Tut er bisher nicht, er nimmt weniger und trifft sie nicht. So, also diese Bold Prediction wird ein bisschen schwierig werden, die war aber auch nicht so hundertprozentig ernst gemeint. Aber das ist eben genau das Ding, der Mann verteidigt wieder, so wie Jimmy Butler im Normalfall verteidigt, ist jetzt auf einmal wieder derjenige, der die Liga in Steals anführt. Und nein, Steals sind nicht gleich Defense, aber es ist trotzdem ein Indikator dafür, dass er am defensiven Ende wieder mehr Energie hat, weil er am offensiven Ende eben nicht mehr so eine One-Man-Show sein muss, wie er das viele, viele Jahre seiner Karriere war. Und der hat einfach Qualitäten als Playmaker, als Verteidiger, als Scorer, als Crunch-Time-Scorer, die er alle nur einbringen kann, wenn er halt nicht 27 per Game über eine Saison scored, weil ihm dann die Energie fehlt, um diese anderen Sachen zu machen, die er eben wahnsinnig gut macht. Jimmy ist ja nicht nur einfach ein sehr guter Scorer, der ist einfach in sehr vielen Bereichen dieses Sports sehr, sehr, sehr gut. Und du maximierst seine Qualität und seinen Impact für dein Team, wenn du ihm Raum dafür gibst, das in all diesen Elementen zu entfalten. Deswegen bin ich 100% bei dir. Jimmy Butler als bester Spieler wird dich nicht zu einer Championship führen. Nicht, weil er ein scheiß Spieler ist, sondern weil er erst so gut wird, wenn du ihn all diese Dinge machen lässt. Wenn du ihn scoren lässt, wenn du ihn verteidigen lässt, wenn du ihn das Playmaking teilweise übernehmen lässt und so weiter und so fort. Wenn du ihn an die Linie kommen lässt, wenn du ihn in der Crunch-Time irgendwie featurest, dann ist der Mann bei seinem absoluten A-Game und bei 100% von dem Impact, den er haben kann. Wenn er derjenige ist, der irgendwie für 30 gehen soll und irgendwie alles alleine machen soll, verteidigt er schlechter, ist ein schlechterer Playmaker, dann maximierst du seinen Wert nicht. So aktuell maximieren sie seinen Wert und das ist genau der richtige Weg. Aber das schlägt auch nochmal den Bogen zu dieser großen Frage von vorhin. Ich glaube, damit die Heat wirklich ein absoluter Top-Level-Contender in den nächsten Jahren sind, bräuchten sie einen Star, der besser ist als Jimmy Butler. Dann wären sie für mich ein Team, was man da 100% weit oben haben muss. Wenn aus irgendwelchen Gründen Kevin Durant bei den Heat gelandet wäre und der mit Jimmy da so ein Tandem wäre, safe würden wir nur über die Heat reden als das Team, was den Osten durchflügen wird die nächsten Jahre. Ist aber nicht so. Wahrscheinlich werden sie nicht so einen absoluten A-Level-Star bekommen, sondern eher jemanden, der dann schlechter sein wird als Jimmy, was auch kein großes Problem ist. So, ich glaube, dass sie da einfach, da fehlt ihnen noch so ein kleiner Schritt, um wirklich das Team zu sein, über das man die nächsten Jahre den ganzen Tag reden muss. Im Moment reden wir viel über sie und das haben sie sich auch verdient und Jimmy ist the greatest of all und ich bin raus.
Okay, abgesehen von den letzten 3-4 Sekunden würde ich eigentlich noch alles unterschreiben und finde ich, rundet auch die Episode eigentlich ganz gut ab. Also ich glaube, rein von den NBA-Themen sind wir jetzt wirklich durch und weil ich auch schon ein paar offene Stellen habe, ich habe mich ein bisschen wund gelegen. Also ich liege hier wirklich in der Horizontalen seit anderthalb Stunden.
Du liegst? Warum liegst du?
Ja, und unter der Achsel habe ich jetzt, es sippt schon ein bisschen. Es ist schon ein bisschen am ihr weißt das, wenn es ein bisschen suppt und du die Wunde einfach nicht mehr zubekommst
seit Tagen. Gegenüber, dass du liegst, während wir den Podcast aufnehmen.
Ja, also doch. Wirklich. Doch, ja.
Enttäuschend, wirklich enttäuschend.
Ja, dementsprechend müssen wir jetzt mal gucken. Ich muss jetzt auch los, ich muss morgen noch beim Black Friday zuschlagen, deswegen muss ich dringend los. Wollte ich dich nochmal kurz triggern mit dem Thema. Können wir jetzt nicht so ausführlich machen, weil ja auch für alle Nicht-Patrioneten, die hören das Ding jetzt am Cyber Monday oder was auch wieder relevant ist in Deutschland.
Keine Ahnung, ey.
Ja, ich glaube, man muss sich da keine großen Illusionen machen, dass wir da jetzt von diesem ganzen Konsumgedanken und ich glaube nur mal als kleinen Stat, ich hatte das eben rausgesucht, Alter, 2017 rein in den USA, $58 Milliarden, die rund um den Black Friday ausgegeben wurden. Das ist natürlich, also,
geisteskrank.
Da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ich meine, letztendlich, gehe ich morgen vielleicht hier zu so einem Möbelhaus und werde zuschlagen beim Deal, entweder für ein Sofa oder für ein Bett, weil Sarah und ich da schon seit Ewigkeiten drauf schielen und dringend auch eins brauchen. Und klar, wenn du da in dem Sinne, ist es dann, kann man keinen Vorwurf machen, der da irgendwie einen guten Deal schießt. Deswegen ist, weiß nicht, don't hate the player, hate the game oder wie auch immer ist jetzt das wieder das Thema. Aber klar, dass das Ding an sich, diese ganze Konsumgesellschaft, hatten wir auch in unserem ersten Off-Topic-Podcast in Lirum Larum, unser Premiere, wird jetzt auch am Wochenende wieder kommen, die neue Episode, keine Sorge. Also Sonntag nehmen wir auf oder beziehungsweise wir haben gestern aufgenommen für alle, die sich das jetzt als Grund nehmen sollten, vielleicht Patreon doch nochmal zu supporten. Ja, weiß man natürlich, in welcher Richtung wir da unsere Meinung haben.
Ich glaube, mit diesem ganzen Inception-Thema nehmen wir gestern auf, beziehungsweise für Teile von euch werden wir es in 3 Tagen vorgestern übermorgen aufgenommen haben werden. Überfordert mich maximal. Also ich halte mich da raus aus diesem ganzen zeitlichen Thema, was Black Friday angeht. Ja, also du hast eben gesagt, don't hate the player, hate the game, würde ich partiell unterschreiben. Ich würde schon auch sagen,
jetzt in meinem Fall, machst du mir einen Vorwurf? Dass ich jetzt morgen irgendwo hingehe und mir vielleicht ein Boxspringbett, weil wir ein neues Bett brauchen ganz dringend, weil wir echt auf eine Matratze pennen. Da habe ich auch... Oh Gott, es wollte gerade schon wieder abrutschen, aber es geht darum, dass die Matratze durchgelegen ist und wir neue brauchen und tendenziell vielleicht auch mal ein neues Bett brauchen oder halt ein neues Sofa, du lagst auch schon drauf, ist halt Trash, ich brauche was Neues. Und dass ich da halt auch
Nein, mach ich
Teil
nicht.
Nehme.
Du bist,
ich nehme
du
ja
bist
Teil
schlimmer als Markus
Scheiß.
Lanz, du bist wirklich schlimmer als Markus Lanz. Nein, ich mache dir keinen Vorwurf, aber ich würde sagen, dieses Don't hate the player, hate the game nimmt total die Verantwortung vom Einzelnen ab und ist so ein Freifahrtschein für, ja gut, wenn das halt so ist, wenn das halt angeboten wird, dann muss ich das halt machen. So, das ist so ein bisschen wie dieses, ja, solange halt Fleisch im Supermarkt liegt, kaufe ich es halt. Das ist halt irgendwie, finde ich, auch der falsche Ansatz, aber um das konkret zu machen, in deinem Fall, würde ich dir überhaupt keinen Vorwurf machen. Wenn du etwas konsumieren musst, weil du etwas eh kaufen musst oder der Meinung bist, es kaufen zu müssen und du wartest dann auf Black Friday, um es etwas günstiger zu kaufen, würde ich dir niemals einen Vorwurf machen. Also macht ja keinen Sinn, dir ein Bett am Donnerstag zu kaufen, wenn du es für 100 Euro günstiger am Freitag kaufen kannst, nur weil irgendwelche Ottos aus der Konsumwelt meinen, sie müssen irgendeinen fiktiven Schwachsinnstag einführen. So, niemals würde ich dir den Vorwurf machen. Wenn es darum geht, Dinge zu kaufen, die man sonst nicht kaufen würde, nur weil sie günstig sind, da finde ich, wird es schwierig und da muss man auch den Player haten, nicht nur das Game. Ja. Weil ganz ehrlich, diese Konsumscheiße, das ist doch absurd. Also ich denke immer in diesem Alien-Perspektiven-Ding, so, weißt du, wenn so eine anders entwickelte Spezies irgendwie auf diesen Planeten runterguckt und auf das, was wir hier so als globale Gemeinschaft so machen, und dann gucken die hin und dann erzählst du denen so, ja, die leben so alle ihr Leben, keine Ahnung, die ficken halt richtig viele Tiere tot, weil sie die essen, weil sie Bock drauf haben, musst du halt nicht, aber ist halt so, hat sich halt so entwickelt, die legen ihre Länder gegenseitig in Schutt und Asche, so, keine Ahnung, weiß auch keiner so richtig warum, ist halt so, und einmal im Jahr an so einem völlig randomen Freitag, wahrscheinlich hat sich irgendeiner der vier großen Konsumkonzerne diesen Tag ausgedacht. Keine Ahnung, ich kenne die Geschichte von Black Friday nicht, ist mir auch scheißegal, so, ne? Aber einmal im Jahr setzen sie sich hin und sagen einfach, pass mal auf, Leute, heute machen einfach alle möglichen großen Konzerne und Shops einfach ihre Produkte ein kleines bisschen billiger, aus dem einzigen Grund, dass ihr wie die Lemminge darauf anspringt und euch Scheiße kauft, die ihr euch niemals kaufen würdet, im Normalfall, nur weil es ein kleines bisschen günstiger ist als sonst. Und das ist halt kompletter Bullshit. Das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Wenn man seine Dinge, die man eh kauft, auf diesen Tag verlagert, finde ich, macht das total Sinn. Klammer auf, auch damit unterstützt man irgendwie dieses Konstrukt und gibt dem so eine Berechtigung und allen Leuten das Gefühl, das ist total was Gutes, was man machen muss. Finde ich aber trotzdem auf einer individuellen Ebene überhaupt nicht problematisch. Würde ich genauso machen, ey, ganz ehrlich. So, ich habe jetzt auch irgendwie nicht zu viel Kohle bei mir zu Hause rumliegen. Natürlich kaufe ich mir das dann im Zweifel am Black Friday. Aber hinzugehen und dieses Power-Shopping und so, boah, morgen ist Black Friday, ey, ich kaufe mir jetzt erstmal irgendwie 7 Hosen, 3 Taschen und weiß ich nicht, 12 Sofas. Das ist halt dumm. Was soll denn das? Da finde ich es dann irgendwie schon echt ein bisschen schwierig. So, da lobe ich mir so auch meinen Arbeitgeber unter anderem oder so die Bubble, in der ich mich so bewege, von Leuten, die da ein bisschen anders mit umgehen, die das halt schon eher ein bisschen kritischer sehen. Aber ganz ehrlich, Black Friday ist auch nichts anderes als ein scheiß verkaufsoffener Sonntag. So, der stationäre Handel macht halt verkaufsoffene Sonntage und jeder scheiß Laden in jedem Dorf ist randvoll mit Leuten, die einkaufen gehen, weil sie der Meinung sind, boah, krass, ey, es ist ja verkaufsoffener Sonntag. Zum Glück kann ich ja endlich mal einkaufen, was sie halt scheiß 6 andere Tage in der Woche auch machen können. Also das ist so, weiß ich nicht, ich glaube, das ist irgendwie so ein Menschen lieben Schnäppchen und weiß ich nicht, solche Institutionen, das ist ja wie Weihnachten. Also ist Black Friday wirklich was anderes als Weihnachten? Weißt du, also so,
naja, man schenkt ja sich halt damit
institutionell,
ja,
schenkt man sich halt irgendwas.
Weihnachtsgeschenk weil das geht halt los ist. Und so, ja, es ist pervers. Und gerade bei den Amis, das ist ja wirklich als Feiertag so, dass es wirklich so gedacht ist. Du frisst dir den Wanst voll mit halt Turkey und so weiter. Und auch da, wir wollen jetzt nicht auf Peter-Niveau das jetzt anprangern, dass dann da jetzt halt wie viele, glaube ich, habe ich auch eine Zahl gelesen, ich glaube 50 Millionen Truthähne halt wirklich quasi sterben, nur für halt Thanksgiving-Dinner, ich weiß nicht, ist irgendwie auch ein bisschen heftig, also auf der ganzen Welt selbstverständlich, naja, wollen wir jetzt beiseite lassen. Am Ende des Tages ist es schon krass und am Freitag geht die gesamte Familie in den Supermarkt, irgendwo dann zu Walmart oder sonst wo, halt zu so Einkaufshäuser-Dörfern, haben wir auch bei Lirum Larum, erste Episode drüber geredet, über so diese Amazon-Läden, die es dann da irgendwo schon gibt, ganz, ganz verrückt, ich weiß nicht. Und ich finde auch, man muss da wirklich vorsichtig sein und sich immer ehrlich hinterfragen, weil ich finde, ich bin jetzt gerade wirklich selber ein gutes Beispiel, weil ich habe in den letzten Jahren, wir haben uns ja auch drüber unterhalten, auch diese minimalistische und ich habe in den letzten Jahren für mich natürlich festgestellt, ey, ich habe da gar kein Problem mit und ich brauche das alles nicht. So, und ich bin glücklich damit, nicht im Monat jetzt meinen zu müssen, 100 oder sei es 300, 200, 400 Euro für Klamotten oder sonstiges auszugeben, brauche ich alles nicht. Aber ich bin auch hundertprozentig ehrlich, jetzt, wo es bei mir langsam finanziell auch anfängt, ein kleines bisschen besser zu laufen und ich theoretisch auch in der Lage wäre, mal öfter zu sagen, Mensch, ja komm, kauf dir das doch mal, man denkt halt automatisch eher mal wieder drüber nach. Na klar, dann denkst du immer drüber nach, ach, so ein paar geile Kopfhörer könnte ich dazu auch noch gebrauchen und dann geht das los und dann werden diese Zahnräder da wieder angeschmissen und wir sind alle so gepolt oder wurden auch alle so sozialisiert durchs Fernsehen und so weiter, da muss man wirklich vorsichtig sein. Also ich merke gerade bei mir, dass ich manchmal echt wieder auf die Bremse treten muss und sagen muss, nein, du holst dir halt nicht, haben wir auch drüber geredet, ich hole mir jetzt nicht die von Apple, nicht hier Apple AirPods Pro für 280, aber ich habe kurz drüber nachgedacht, hole ich mir die von Huawei, weil ich auch ein Handy von denen habe für 180, so diese scheiß Freebuds-Dinger, dass du dann damit rumlaufen kannst. Habe ich aber am Ende des Tages natürlich nicht gemacht, weil ich gesagt habe, das ist Blödsinn, brauchst du nicht.
Weil du dann aber auch immer noch die Konsequenz hast, das nicht zu machen. Also ich finde das total richtig zu sagen, so bewusster Konsum und sich dessen bewusst sein, wie man funktioniert und dass man da immer wieder in so eine Situation kommt, in der du dann auch auf einmal gerade wieder bist, dass du denkst, ja okay, ist aber schon ein geiler Pulli, ey, und jetzt mittlerweile kann ich ihn mir auch leisten, ich würde ihn schon gern kaufen. So, ich meine damit nicht, dass man sich jeden Konsum verbieten muss, aber dass man damit sinnhaft umgeht. Und ich habe das halt irgendwann habe ich mal den Dreh bekommen, so dieses, ich war auch jemand, der irgendwie gern, ich habe in meinem letzten Job echt gutes Geld verdient, so diese ganze Agenturszene, alles sehr oberflächlich, mein Gott, ich wusste irgendwie nicht, wohin mit der Kohle, bin ich halt shoppen gegangen, habe ich mir halt irgendwie Sachen gekauft, so, aber wenn du dann da irgendwie durch die Gegend läufst und dann kaufst du dir halt irgendwie nochmal einen schwarzen Pulli, weil du den total geil findest und bringst ihn nach Hause und hast schon 3 andere schwarze Pullis, so, die halt anders aussehen, aber halt auch einfach ein fucking schwarzer Pulli sind, so. irgendwann hat das bei mir, glaube ich, dazu geführt, dass ich dann gesagt habe, das war so, als ich, keine Ahnung, als ich das wirklich, ich glaube, es war ein bisschen so, als ich den vierten schwarzen Pulli in meinen Schrank gehängt oder gelegt habe, habe ich dann so gedacht, so, bist du, also was machst du hier eigentlich, ey, bist du blöd, so, warum denn, das ist doch wirklich vollkommen unnötig. Und dann ist es total gekippt, dann habe ich alles Mögliche weggeschmissen oder raus, nicht weggeschmissen, sondern gespendet, bla bla bla, aber dann irgendwie voll aussortiert. Jetzt pendelt sich das gerade auf so ein Zwischenniveau ein, dass ich mir selektiv etwas gönne, wenn ich darüber lang genug nachdenke, mir jegliche Form von Impulskäufen verbiete, so, also ich gehe nicht durch die Gegend und sehe irgendwas krass Geiles, was sehr viel Geld kostet und kaufe es mir sofort, sondern ich versuche mich immer dazu zu zwingen, zu sagen, penn ein, zwei, drei Nächte drüber, denk drüber nach, brauchst du das wirklich, ist das notwendig, ist das sinnvoll, willst du dir das gönnen, ist irgendwie der Hebel für Lebensqualität für dich oder was auch immer so hoch, dass sich das lohnt, dann mache ich das. Wenn nicht, dann nicht so. Und das ist, finde ich, glaube ich, so, man muss da so einen Mittelweg finden. Ey, also niemand muss, man muss nicht Black Friday verbieten, aber setzt euch halt nicht morgen früh vors Internet und gebt 20.000 Euro aus, nur weil Black Friday ist und ihr denkt, das ist so dieses typische Ding von ja, wegen, boah, weißt du, ich habe gestern irgendwie 500 Euro, weißt du, Leute geben 700 Euro aus, aber durch diverse Rabatte sitzen sie da und sagen, geil, ich habe 500 Euro gespart, weil das sonst teuer gewesen wäre. Nee, hast du nicht, du hast 700 Euro ausgegeben. Es ist wirklich einfach. Du hast einfach 700 Euro ausgegeben und nicht 500 Euro gespart. Ja. Weißt du, das ist so dieser Gedanke dahinter, dieser Rabatt-Trigger, der einfach krank gut funktioniert. Schreib irgendwo hin, kostet normal 1.000 Euro, kostet jetzt 300 Euro.
Das ist so geil.
Die Leute einfach kaufen.
Kurze Anekdote.
Das kaufst du einfach.
Ey, die heftigste, was das angeht, ist wirklich Sarah. Ich will jetzt da kein Frauending wirklich pauschal draus machen, aber Sarah ist die Erste, die da so krank immer drauf aufspringt, wenn irgendwas, weil inzwischen ist ja immer nur, es gibt ja dann, ich weiß gar nicht, welche Farbe ist das? Ist es dann grün? Nee. Welche Farbe ist, wenn reduziert ist? Rot? Ich weiß es gar nicht. Es gibt eine designierte Farbe für reduzierte Ware, aber inzwischen sind die Läden auch so clever geworden, manches dann zum Beispiel gelb zu machen, statt einfach nur schwarz. Das bedeutet, dann bin ich runtergesetzt, das bedeutet dauerhaft günstig zum Beispiel irgendwas. Aber ist Sarah geil. Ist auch die Erste, die anspringt, wenn dann so ein Alpro-Joghurt von 1,79 auf 1,78 runtergesetzt wurde. Wirklich einzeln. Ja, aber der ist auch reduziert, jetzt nehme ich 4. Das ist halt so herrlich. Also wir lachen auch immer selber drüber, ich will auch gar keinen Vorwurf machen, aber so funktioniert halt jeder Mensch. Und klar, es gibt die paar wenigen von euch, die wahrscheinlich sagen, ich bin so clever, ich warte das ganze Jahr und schlag dann alle Dinge, die sich aufgestaut haben, die ich gerne mal gehabt hätte, kaufe ich mir am Black Friday, dann good for you, man, auf jeden Fall, wir wollen es auch keinen verbieten, auch eben das Beispiel, gibt mit Sicherheit jetzt hier 50 Leute, die sagen, ich habe hier gerade AirPods Pro in den Ohren und höre gerade mit euch diesen scheiß Podcast, die jetzt auch noch bei euch meckern wollen, selbstverständlich nicht, wenn ihr da Spaß dran habt und ihr habt das Gefühl, ihr wollt es einfach, ihr habt da Bock drauf und das ist das Gute, dann ist es völlig in Ordnung, Konsum ist nicht immer schlecht, das war völlig richtig, was du gesagt hast, aber dann direkt so nächsten Tag, aber so eine Apple Watch wäre schon auch ganz nett, oder? Dann könnte ich die noch pairen irgendwie untereinander. Dann geht's halt los. Ich glaube, das ist, was wir meinen.
Total. Und eine Sache muss ich noch sagen, im Rahmen und im Sinne unseres Bildungsauftrags. Ich habe mal eine Studie gelesen. Vielleicht schaffe ich sie noch mal wieder zu finden und irgendwie in die Shownotes zu packen. Wäre auf jeden Fall ein sehr erwachsener Move, wenn wir das jetzt mal schaffen und das in die Shownotes packen. Die nämlich Preisgestaltung von, ich glaube, es war ein Elektronikartikel, so im Jahresverlauf gezeigt hat. Da passiert nämlich genau das, was alle von uns eigentlich wissen oder wissen sollten oder vielleicht wissen sollten. Man kennt es. Du gehst kurz vor Weihnachten, so jetzt die Phase, meinetwegen gehst zum Mediamarkt, guckst dir den Fernseher an, kostet normal 9.000 Euro, kostet jetzt 3.000 Euro. Denkst du so, alter Schwede, also fiktive Zahlen so, ne? Aber guckst du dir an und denkst, boah geil, muss ich jetzt auf jeden Fall kaufen, ist mega das Schnäppchen. Was zeigt diese Kurve, diese Studie hat ermittelt, dass der Endpreis, der quasi durch diesen fiktiven Weihnachts- und Pre-Christmas-Sales-Rabatt entsteht, identisch ist zu dem Normalpreis am Anfang und in der Mitte des Jahres. Das heißt, dieser Fernseher kostet eigentlich immer 3.000 Euro. Der kostet meinetwegen von Januar bis Mai 3.000 Euro. Dann fängt es irgendwann an, dass sie den Schritt für Schritt erhöhen, bis der irgendwann im August oder September oder was bei 9.000 Euro angekommen ist. Da ist er dann für irgendwie ein paar Wochen. Dann ist Christmas Sales, dann rabattieren sie das Ding auf 3.000 Euro und alle Leute kaufen den, weil sie denken, alter Schwede, was für ein krankes Schnäppchen muss ich kaufen? Alter, ich spare 6.000 Euro. Halleluja, was kann ich mit 6.000 Euro alles machen? So, weißt du? Und kaufen das Ding. Hätten den aber 5 Monate vorher oder 3 Monate später für den gleichen Preis kaufen können, weil es einfach kein Rabatt ist, sondern sie einfach nur künstlich den Preis angezogen haben. Und macht's gut, haut rein und tschüss, ihr Freunde. Weihnachtsgeschäft zu sagen, hey, guck mal, tu doch mal jemandem was Gutes oder tu dir was Gutes und gönn dir einen Fernseher. Und wenn man das einmal wirklich verinnerlicht hat, geht man oder sollte man anders mit Konsum rund um die Weihnachtszeit umgehen.
Da gibt es für mich absolut nichts mehr hinzuzufügen und ich glaube, das ist jetzt wirklich ein guter Moment, um zu sagen, das war's auch für diese Episode. Also Bildungsauftrag bist du in dem Sinne gerecht geworden und klar, ich fand das schon immer interessant, immer die Leute, die das nicht hinterfragen, ob vielleicht das Produkt, was runtergesetzt sind, vorher, also nichts hinterfragen, wie viel es eigentlich vorher gekostet hat. Das ist immer eine sehr spannende Sache. Aber falls du es findest, dann hauen wir es in die Shownotes, dann haut es euch auf jeden Fall, guckt euch mal das an, die ganze Geschichte, ist sehr spannend. Also falls nur einer jetzt vielleicht ein kleines bisschen seine Konsumverhalten hinterfragt, dann ist es doch schon auch in Ordnung und ansonsten ignoriert es gerne. Wenn ihr einen Arsch voll Cola habt und ihr habt Bock auf Konsum, dann macht es halt. Ist vielleicht nicht unbedingt richtig, aber solange ihr Spaß dran habt und keinem wehtut, ist es am Ende des Tages, ach, keine Ahnung, ne? So wollen wir es jetzt stehen lassen. Von daher, ja, schön, hat Spaß gemacht. Lange Episode, also wirklich hätte ich nicht annähernd vermutet, aber so ist es manchmal. Und von daher möchte ich mich natürlich bei dir bedanken. Harte Arbeitswoche, wichtige Arbeitswoche. Ich bin immer noch ein bisschen traurig, dass du am Sonntag nicht zum Quizabend dabei gewesen bist, aber ist in Ordnung.
Ich gucke mir das VOD gleich an und ich hoffe, das machen die meisten von euch auch, denn ich habe es noch nicht gesehen.
Schön. Schön. Während ich die Episode gucke, bildest du dich ein bisschen nach. Da kann ich super, wirklich super ein bisschen mitleben. Also von daher auch natürlich danke wieder an alle, die jetzt sich die 1,47 vielleicht da komplett gegönnt haben oder so noch ein bisschen mehr. Schönen Dank. Und dann hören wir uns, ja, alle Patreoneten hören wir uns jetzt schon zeitnah bei der Off-Topic-Episode. Lirum Larum wird bald veröffentlicht. Und dann wieder bis zur nächsten Woche. Bleibt stabil und bis dahin haut rein.